Thekenphilosophen, der Talk. Von Ralf Friedrichs mit seinen Gästen. Ja, herzlich willkommen bei den Thekenphilosophen. Ja, liebe Leute, es ist kaum zu glauben, es gibt uns noch. Ich gebe zu, wir haben längere Zeit hier eine Funkstelle gehabt. Das heißt nicht, dass die Theke in der Zeit nicht genutzt worden ist, aber es gab eine Menge zu tun, unter anderem halt auch für mich. Und dementsprechend mussten wir ein kleines bisschen die Thekenphilosophen in den Hintergrund stellen. Aber das ist jetzt vorbei, wir haben wieder Zeit und ich habe mir heute wieder einen ganz aktuellen Top-Gast eingeladen, auf den ich mich wahnsinnig freue. Es ist schon fast 10 Monate her, wo er das letzte Mal hier war, wie schnell die Zeit vergeht. Ja, herzlich willkommen erstmal vom Kölner Stadtanzeiger, der Sportchef des Kölner Stadtanzeigers, Christian Löhr. Hallo Christian.
Ja, vielen Dank, Ralf. Ich habe tatsächlich mich gerade auf der Fahrt hierher gefragt, wann wir uns das letzte Mal hier gesehen haben. 10 Monate.
Sagen. Es war um Karneval rum. Also wir haben über die Karnevalsthematik gesprochen, dass der erste FC Köln seinerzeit rund um Karneval nicht gerade seine allerbeste Zeit hatte. Aber da konnten wir natürlich noch nicht ahnen, wie das jetzt laufen würde.
Ja, wobei man ja sagen muss, den Karneval, das gebe ich gern zu, habe ich damals komplett unterschätzt, weil jetzt rund um den 11.11. Habe ich auch mal mit so ein paar FC-Mächtigen gesprochen und die haben nochmal gesagt, ja, Karneval, das ist unser Trauma jetzt. Da halten wir uns komplett raus, weil es offenbar dann im letzten Jahr doch heftiger gelaufen war, als wir alle, uns hatten vorstellen können.
Heftiger in Form von?
Ich glaube, es war ja noch rund um die 75-Jahr-Feier, gab es ja so einige Termine nacheinander.
Die gewinnen 3-0 gegen Frankfurt und dann, das war das genau. 75-Jährigen und dann geht es in den absoluten Keller.
Genau, und dann haben die wohl, obwohl ich seit über 20 Jahren daneben herlaufe und wissen müsste, aber ich denke immer noch, das sind Sportler und Profis und die machen das nicht, aber die müssen ordentlich Gas gegeben haben, gefeiert bis in die Puppen, auch ein bisschen ins Glas geschaut haben. Also wirklich Sachen, wo ich mich dann doch immer wieder wundern muss.
Wie verwerflich. Gerade wir Thekenphilosophen wissen, dass das nicht gemacht werden soll.
Ich denke immer irgendwie, die machen das nicht. Ne? Und, und hinzu kam aber, dass anschließend wohl alle Corona noch mal hatten.
Ach, dann auch noch.
Und die Kombination, die war wohl wirklich ein Problem. Und hinzu kommt natürlich das 3-0 gegen Frankfurt. Mhm. Danach hat offenbar die sportliche Leitung auch gesagt, da können wir ein bisschen jetzt die Zügel länger lassen, weil es läuft ja. Mhm. Ist dann nach hinten losgegangen.
Hat dann länger gedauert, bis sie aus der Krise wieder rauskamen, aber sie haben es ja wenigstens noch geschafft.
Ja, ja, aber man muss sich mal vorstellen, was möglich gewesen wäre ohne die Krise.
Ne? Ja, darf man gar nicht drüber nachdenken. Ja. Ne? So, und, aber jetzt sind die Probleme ja deutlich größer. Also man könnte jetzt natürlich munkeln, die saufen weiter.
Schön wär's. Man könnte einfach aufhören.
Aber ich gehe mal davon aus, dass das nicht der Fall ist und dass das diesmal wirklich rein sportliche Gründe hat. Aber da können wir ja gleich drüber reden. Ist ganz witzig. Ich habe letzte Woche, weil wir gerade drüber reden, ich habe letzte Woche auch den Podcast von Jonas Hector gehört, der sich über den 11.11. ausgelassen hatte, was er da jetzt diesmal alles getrieben hat. Da habe ich noch gedacht, ja, jetzt kann er ja endlich, aber wer weiß, vielleicht konnte er ja vorher schon. Ne?
Ja.
Aber gut, lassen wir das Thema weg, wobei Jonas Hector ist natürlich ein Stichwort. Ich muss natürlich allen Leuten, die da draußen warten, auf das Buch über Jonas Hector und seine Leistungen im sportlichen Umfeld, Theke habe ich nicht bewertet. Das kommt jetzt. Es ist tatsächlich fertig. Es ist gerade in der Druckerei und wird in den nächsten Tagen angeliefert. Wir haben so einen ersten Liefertermin rund um den 30.11., also in ein paar Tagen, wird das Buch über Jonas Hector endlich verfügbar sein. Ich habe da sehr lange für gebraucht und ja, es war eine Scheißarbeit, auf Deutsch gesagt. Also eine schöne Arbeit, aber eben verdammt viel, das wollte ich damit sagen. Ja, Jonas, jetzt war schon Jonas. Ja, du siehst, der Kerl ist mir in den letzten Monaten regelrecht ins Hirn gekommen. Ne? Weil ich bin mit Jonas Hector aufgestanden und ins Bett gegangen. Ne?
Ich muss gestehen, ohne da jetzt zu viel erzählen zu wollen, aber ich hatte auch kurz nach dem der Rücktritt raus war ein Angebot, ein Buch zu schreiben über ihn, und zwar über ihn und nicht mit ihm. Ja. Worauf ich dann dachte, ich hätte mich gern mit ihm hingesetzt und mir seine Geschichte erzählen lassen und daraus was gemacht. Aber über ihn habe ich mir einfach nicht zugetraut. Und als ich dann hörte, dass du es machst, habe ich gedacht, Hut ab. Aber wie hast du es denn gemacht überhaupt?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist ja aufgefallen, dass ich länger gebraucht habe, als ich vorher angegeben habe. Wir waren ja da so frisch, fromm, fröhlich, frei. Der Frank Stefan, mein Verleger und ich, haben dann gesagt, ja, das kriegen wir schon zum Saisonbeginn. In den ersten 3-4 Wochen rund um den Saisonbeginn kriegen wir das hin. Also so irgendwann.
Ist ja auch ein interessanter Typ.
Ja, ja, natürlich. Und was dann aber dann in der Zeit dann doch auffiel, war, dass das ist jetzt schwer zu beschreiben in 3 Sätzen, aber es ist nun mal so, dass du doch die ganze Geschichte erzählen willst und dazu gehört nun mal das rein Sportliche. Und du kannst ja über ihn eigentlich auch nur, wenn man ehrlich ist, das rein Sportliche beurteilen und sein Wirken im öffentlichen Leben. Ja. Ich habe also dann wirklich dann Folgendes gemacht, dass ich wirklich alle fast 400 Spiele, die er gemacht hat, angefasst habe, jedes einzelne Spiel, und versucht habe, da auch eine Leistungsbewertung daraus zu machen, natürlich teilweise sehr, sehr kurz. Und dann aber dann praktisch innerhalb der Jahre, immer wenn was vorgefallen ist, was passiert ist, das Ganze natürlich auch mit begleitenden Texten, also dann auch, da bin ich natürlich auch ein bisschen autorentechnisch aktiv geworden, nicht nur recherchetechnisch, und habe das Ganze natürlich dann auch ein bisschen mit Text versehen. Also es war allerdings extrem aufwendig.
Das klingt nach Arbeit.
Ja, also wenn du 400 Spiele durchgehst, und ich rede ja auch von Länderspielen, ich rede von allem, ist übrigens ganz witzig, weil ich habe dann dabei festgestellt, dass man also erstmal klar, Jonas Leistung kann eigentlich gar nicht hoch genug bewertet werden. Das ist mir jetzt aber auch erst wieder so richtig bewusst geworden, wo ich wirklich jede einzelne Saison mit ihm durchgegangen bin. Weil wir sind mit ihm nur einmal abgestiegen, der FC in 11 Jahren, Profijahren, der FC ist aber in 25 Jahren 6-mal abgestiegen. Das zeigt alles, und das Jahr, wo wir abgestiegen sind, hat ein halbes Jahr lang gefehlt. Das war diese 6-Punkte-Hinrunde.
Die Syndesmose-Geschichte.
Ja. Dann kommt natürlich diese Wahnsinnsstatistik. 44 Spiele ohne Jonas Hector. Davon haben wir ganze 6 gewonnen. Bisher ist nur 1 dazugekommen. Ne, gegen Gladbach. Ne? Also jetzt seitdem er weg ist. Also ja. Es zeichnet sich wirklich immer mehr ab, was der Kerl für uns war. Und wenn du diese Leistungserfassung machst, stellst du halt immer fest, er gehörte fast immer, natürlich gibt es Ausnahmen, aber fast immer zu den Notenbesten. Er war immer sozusagen der solideste, das Wort solide ist in dem Buch, glaube ich, 22 Mal gefallen, also nachdem wir es ungefähr 40 Mal rausgestrichen haben. Aber diese Solidität wird oft unterschätzt. Das hat ja auch, war ja auch sein Problem in der Nationalmannschaft, wo man ihn ja so quasi dann teilweise auch außerhalb Kölns rausschreiben wollte, weil er einfach nicht genug hergegeben hat, weil er einfach ein Spieler vom 1. FC Köln war, sagen wir mal so, wie es ist.
Und auch nicht so ein Spektakelsprinter, ja. Und auch kein Trickser. Ne?
Aber wenn du dann die Leistungsnachweise siehst, ja, was die alles über den schreiben, wie ja, der auch, ich habe dann teilweise auch die Kollegen zu Rate gezogen, also in dem Fall halt alte Leistungsbewertungen, und fast immer gehört er zu den Besten und zu den Soliden. Also immer der, der eigentlich seinen Job immer gemacht hat. Und genau die Leute fallen erst dann so richtig auf, wenn sie nicht mehr da sind. Und damit, ja, sind wir beim FC und bei der Nationalmannschaft. Ich denke, mit der fangen wir heute auch an, weil wenn du das jetzt mal so siehst, was die deutsche Nationalmannschaft gegen die Türkei verloren, dann das Wahnsinnsspiel gegen Österreich, was das neue Cordoba schon zu sein scheint. Also jedenfalls, wenn man so die mediale Betrachtung danach sieht. Du hast ja auch dazu was gesagt, die Euphorie ist quasi jetzt komplett ins Gegenteil gekehrt. Ja, dann brauchen wir einen neuen Trainer, oder?
Oh, ich habe
eine Theke, ja, ich darf das.
Ja, ja, das ist ja Fußball, da darf man sowieso alles. Ich habe nochmal an die Klinsmann-Zeit mich erinnert gefühlt, weil ich mich gut erinnere damals, als plötzlich Klinsmann Bundestrainer wurde. Da gab es einen Termin, da kam der aus L.A. eingeflogen, und wir trafen uns am Frankfurter Flughafen, und er kam dann mit Rucksack an und war so ganz, sah aus wie so ein Sportstudent und hat gesagt, ja, ich mach das jetzt und alles neu. Und dann sind wir auch ganz kurz danach nämlich auf diese Asienreise geflogen mit der Mannschaft. Da waren wir erst in, ich glaube, ja, wir waren erst in Japan, wir waren dann in Korea, dann in Thailand, alles innerhalb von irgendwie einer Woche. Polly natürlich dabei, damals in Thailand, in Bangkok, sein erstes Länderspieltor geschossen. Und da war es schon so, dass Klinsmann es geschafft hat, so einen Aufbruch zu verbreiten und zu sagen, wir machen hier alles neu und wir machen das alles in so einer Event-Atmosphäre. Also plötzlich läufst du dann mit der Nationalmannschaft durch Yokohama und alle staunen und Klinsmann war so ein internationaler Typ, und ja, dann saßen die irgendwo in Bangkok im, keine Ahnung, 100. Stock von irgendeinem Hotel auf der Dachterrasse und haben sich eingeschworen und so. Und du merktest, hier ist richtig was los. Aber auch später, dann spielten die irgendwie in Berlin gegen Brasilien, und das ganze Land wollte plötzlich dabei sein und das war alles so ausverkauft und die waren immer so mitten in der Stadt und ja. da war echt was los. So. Und auch da hatten wir ja ein Heimturnier ja. vor der Brust. Und ich habe bei Nagelsmann so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass der auch sowas reingeht, weil er startete ja auch jetzt mit dieser US-Tournee, auf die keiner Bock hatte. Hat aber da ein Spiel gewonnen in den USA oder so. Ja, ich habe mir da auch die Nacht um die Ohren geschlagen und mir dieses Ding gegen Mexiko war es, ne, angeguckt. Mhm. Und weil ich auch Bock hatte, die zu sehen und zu gucken, ob der jetzt da was entfesselt. Weil ein paar gute Fußballer dabei. Ja, ein paar Jungs, die auch Champions League spielen. Und das habe ich mir vielleicht auch so ein bisschen eingeredet, dass jetzt alles gut wird. Weil es gab ja nun mal auch bei Klinsmann auf dem Weg zur WM gab es ja Rückschläge.
Ja.
Aber die haben dann die Kurve bekommen.
Ja, ja,
ja. Das war ja damals, auch da waren wir damals dabei. Es gab ein Vorbereitungscamp in Genf. Da haben die sich, ich glaube, 10 Tage lang im Stadion in Genf eingeschlossen. Allerdings mit uns Reportern. Das war eigentlich super. Wir konnten also jedes Training angucken, was ja mittlerweile schon was Besonderes ist. Wir werden ja normalerweise jetzt nach dem Aufwärmen immer rausgeschmissen.
Ja.
Damals jedes Training. Und da hat ja Jogi Löw, das war ja damals seine große Stunde als Assistent, da hat Jogi Löw einfach einen Crashkurs gemacht, Viererkette. Und die haben nur verteidigen geübt, wie die E-Jugendlichen.
Grundkurs verteidigen.
Es war sensationell, wirklich.
Wahnsinn.
Und dann kommt das Eröffnungsspiel in München gegen Costa Rica, gewinnen 4-2, kassieren 2 Dinge. Und ich denke auch,
Schoppe hieß der Typ.
One Schoppe, genau, unvergessen.
Ja.
Und spielen danach 3-0, darf man nicht vergessen. Und so, und darum einerseits, es gab damals eben diesen Florenz-Moment,
ja.
War ja auch, fällt mir gerade auf, bin ich nämlich zurückgeflogen und in Deutschland schneite es so. Das war im März ein ganz später Schnee und wir konnten nicht landen und mein Auto stand irgendwo, es war eine Katastrophe. Und, naja, jedenfalls nach dem Rückschlag kam dieses, wir straffen uns, wir verteidigen, wir üben das Verteidigen und versuchen aus einer irgendwie soliden Defensive und mit viel Euphorie was zu machen.
Hat er doch noch Verteidigungsmonster aus denen gemacht.
Ja, jetzt mal ehrlich, Nagelsmann, boah.
Also der Spruch, sorry.
Ja.
Also gerade Deutsche, ich meine, wir haben die Vorstopper erfunden.
Ja,
also
ich finde ihn als Typen faszinierend, weil er hochintelligent ist und dir alles beschreiben kann. Er kann vielleicht sogar alles erklären, aber manchmal denke ich, dass seine Sicht auf die Dinge dann auch vielleicht, ich weiß nicht, ob das überkomplex ist. Er arbeitet ja im Training mit so einer strukturellen Überforderung, hat er mal erklärt. Das finde ich eigentlich ganz lustig. Der sagt immer den Spielern Übungen an, die sie nicht verstehen. Ah. Und will dann gucken, wie die darauf reagieren. Also ob die sagen, ja, dann mach halt irgendwas.
Braucht doch nur die Spiegel zu gucken.
Oder ob die,
sieht er noch, wenn er die überfordert.
Ja, und aber sich dann so festzulegen und zu sagen, ja gut, unsere Verteidiger, die spielen in Mannschaften, die ja fast gar nicht verteidigen und darum sind die gar nicht dran gewöhnt zu verteidigen.
Also hör mal, jetzt mal ohne Scheiß, dann nimm doch hier Hübers und Chabot, die kennen das.
Also Chabot habe ich wirklich drüber nachgedacht, weil der hat natürlich eine Einstellung, wo der sagt, hier ist jetzt jeder einzelne Zweikampf ist für mich wie für einen Stürmer der Torschuss.
Ne? Ja, jetzt mal, ich habe das jetzt natürlich aus Blödsinn gesagt, aber auf der anderen Seite, mir fällt halt auf, dass diese Bereitschaft, sich so zu zerreißen und auch, ich meine, ich sag mal, Mannschaften wie der 1. FC Köln, nicht nur der 1. FC Köln, aber auch viele andere, die haben ja gar keine andere Chance, als sich den Arsch aufzureißen.
Ja.
Während da im Prinzip nur die Hochtalentierten rumlaufen, ich sag mal, immer mit geradem Rücken so über den Platz joggen. Also das sieht irgendwie, ich will gar nicht in diese, was weiß ich, deutsche Tugenden-Ecke, ne? Wobei ein bisschen Hans-Peter Briegel könnte manchmal gar nicht schaden in dieser Mannschaft. Aber das sind alles die, ich sage auch mal auf Deutsch, sagt schön geföhnten. Und das ist natürlich klar. Auf der einen Seite, das wirkt alles so ein bisschen, ich sag mal, lustlos oder nicht so hundertprozentig bei der Sache. Ach ja, am Wochenende haben wir ein wichtiges Vereinsspiel. Ich habe nicht das Gefühl, dass die in dem Moment merken, dass sie gerade für ihr Land spielen.
Ja, ich hab, wenn man viel FC guckt.
Sehr viel Pathos jetzt dabei.
Nee, aber gerade in der späten Flick-Phase habe ich total oft vorm Fernseher gesessen oder im Stadion gesessen und meine Sehgewohnheiten sind durch den FC einfach andere, weil beim FC, das muss man schon sagen, da weiß grundsätzlich jeder, wo er hinzulaufen hat und jeder weiß, wenn ich stehen bleibe, wechselt der mich aus. Mhm. Beziehungsweise vielleicht brüllt er mich noch einmal an, aber beim zweiten Mal wechselt. Wir hatten noch mal so ein Ding, ich weiß gar nicht, wo das war, ich glaube in Freiburg oder so, da hatte der Ut Der hatte vorgecheckt und vorgecheckt und vorgecheckt und dann ist aber irgendwie überspielt worden und dann blieb der stehen und zack ging die Nummer hoch und dann wurde er ausgewechselt und dann hat er hinterher noch diskutiert mit dem Baumgart. Er hat gesagt, ja, ich hätte noch gekonnt. Dann hat der Baumgart gesagt, ja, aber du bist ja nicht gelaufen. Ja, aber ich hätte gekonnt. Und der Baumgart hat gesagt, ja gut, wenn du kannst, es aber nicht machst, dann bist du für mich erst recht raus. Ja. Und dieses alles mit Druck, mit im Sprint, mit Entschlossenheit, das kennen wir ja wirklich vom FC. Egal, was dann am Ende bei rauskommt, aber so dieses, ne, manchmal hat man auch das Gefühl, dafür, dass sie es nicht können, machen sie es ganz gut. So, ne? Und das fehlt mir bei der Nationalmannschaft komplett. Und die können es ja.
Also, ja, das, ich meine, wenn du die einzelnen Spieler siehst, das ist ja auch manchmal auch vielleicht das Problem. Die sind einfach so übertalentiert, dass sie meinen, sie brauchen es nicht.
Ja.
Oder dass das im Unterbewusstsein die 1-2% da sind. Hast du die Österreicher angeguckt? Ich meine, wir werden hergespielt von Österreich. Du verlierst nicht unglücklich oder weil Österreich gut gekämpft hat und wir halt das Ding nicht gemacht haben. Nein, du hast noch Glück gehabt, dass du 2-0
ausgegangen bist. Gute Truppe. Guter Trainer, muss absolut man leider auch sagen.
Übrigens fast alles Bundesligaspieler.
Ne? Unglücklicherweise ein deutscher Trainer, der es auch super macht. Der nun mal beim DFB ist ja, der hatte sich ja nun mal auch vorgeschlagen, aber sie wollten ihn nicht.
So unbequem. Ne?
Und dann hast du so eine Leistung. Und dann, wie du sagst, es sind ja dann auch nicht, es ist ja keine Totalverweigerung, sondern es sind dann womöglich ein paar Prozente, wie auch immer man das messen möchte. Aber wenn ich dann irgendwie nicht weiß, wohin ich laufen will oder soll, dann laufe ich womöglich einen Schritt zu spät los und dann ist aus. Da gab es eine Szene, da wurde Flo Wirtz, der wurde abgelaufen von einem Österreicher, wo du denkst, okay, das ist aber auch schon der Wirtz, der letzte Woche irgendwie gegen Hoffenheim durch 8 Leute durchläuft.
Ja.
Ne? Der kann das natürlich, der will das wahrscheinlich auch, aber irgendwie fehlt dann so dieses Gefühl, dass du gar nicht groß nachdenken musst, weil du einfach weißt, was du zu tun hast. Ne?
Es ist irgendwie komisch. Ne? Lag es jetzt an den Franzosen oder lag es daran, dass es Rudi Völler die richtige Einstellung vorgelebt hat? Ich bin nur wahrlich weit davon ab, ein großer Fan von Rudi Völler zu sein. wirklich weit davon weg. Aber was der da in dem Franzosenspiel also da auf die Reihe gekriegt hat mit der Mannschaft, das war doch eigentlich der Weg, wo wir genau hin müssen. Jetzt verlange ich nicht, dass der Bundestrainer werden soll. Aber das war der Weg und ich meine auch, klar, die Franzosen hatten nicht so richtig Bock, das Gefühl hatte ich auch, aber trotzdem, die Franzosen mussten halt erstmal schlagen.
Total, also ich glaube, eine Nationalmannschaft funktioniert anders als eine Vereinsmannschaft. Das haben uns ja die Argentinier bei der WM gezeigt. Bei mir ist vielleicht auch so, dass ich bin tatsächlich nach wie vor ein großer Fan der deutschen Nationalmannschaft, schon immer gewesen und ich komme da auch nicht raus. Darum war ich womöglich auch ein bisschen beleidigt, dass das... Wir, sage ich jetzt mal, so früh rausgeflogen waren und habe dann immer gesagt, ja gut, die Argentiner können ja auch nichts. Aber ich würde schon sagen, dass deren Hauptqualität darin bestand, eine Basis zu schaffen, ein Fundament zu schaffen, auf dem dann natürlich Messi abgehen konnte. Aber wenn ich den Faktor 1000-prozentigen Einsatz rausnehme, funktioniert auch der Messi nicht. Ne? Und umgekehrt aber auch. Also wenn ich nur fighte und habe nicht den Messi, wird es auch nichts. Aber darum glaube ich, dass die Kombination, das war eine Weltmeister-Kombination.
Die haben sich den Arsch aufgerissen.
Ja,
und ganz klar, das hast du gesehen. Und obwohl das ist ja nicht nur Messi, das ist ja auch wirklich eine überragende Truppe am Start gewesen. Ne? Wirklich gute Spieler, die sich da auch ganz klar nochmal gesteigert haben durch den Kampf.
Genau.
Und das fehlt bei uns völlig. Und irgendwo, ich hatte auch immer das Gefühl, wenn du so ein Spiel verlierst, das hat ja in 3 Tagen eh jeder vergessen. Ich hoffe mal, dass diese sogenannte neue Schmach von Wien, ne, dass die eventuell dann doch, ich meine, dass die Österreicher uns herspielen, sorry, das geht nicht. Ich will wieder nach Österreich einen Skiurlaub.
Ja, also,
das kann ich auch jetzt gar nicht machen. Wir haben 2-mal gegen die verloren.
Ja, ich verbringe ja jeden Sommer und jeden Winter.
Ja,
das ist nicht leicht.
Also ich sage mal so, das ist halt so, Nationalmannschaft. Da komme ich noch mal so ein bisschen auf diese Hector-Sache zurück. Mir ist da auch aufgefallen, das weiß ja auch jeder, 2014 Weltmeister. Ne? Also nachdem du vorher eigentlich schon ein paar Turniere auch hättest gewinnen können oder zumindest ins Finale hättest kommen können. So, dann 2016, dann dieses berühmte Halbfinale gegen die Franzosen. Ich sag mal, mit einem richtigen Mittelstürmer hätten wir das locker gewonnen und wären auch Europameister geworden. Also, und dann 2017 gewinnen die mit einer mehr oder weniger Ersatztruppe den Confed Cup. Gleichzeitig wird die U21 Europameister. Und ich meine, ich habe die internationalen Pressestimmen alle gelesen und jetzt auch noch teilweise im Buch veröffentlicht, weil die teilweise auch einen Hector-Bezug hatten. Und dann siehst du das, die waren alle neidisch auf uns. Mhm. Also die ganze Welt hat gedacht, der deutsche Fußball, jetzt komme ich mit dem Beckenbauer Zitat, wird auf Jahre unschlagbar sein. Und jetzt sind gerade mal 6 Jahre vergangen seitdem. Und eine Pleite nach der anderen. 2018 bei der WM, dann die nachgeholte Europameisterschaft, die auch kein Erfolg war. Du gewinnst ja kaum noch Spiele, überstehst einmal nur die Vorrunde und dann bis im Achtelfinale direkt Ende, das war diese nachgeholte Europameisterschaft, und gehst bei 2 Weltmeisterschaften nach der Vorrunde raus. Und das wird immer noch so achselzuckend abgetan. Also ich habe das Gefühl, also die haben immer noch nicht verstanden, wo es lang
geht. Es gab ja auch so Spiele gegen Holland, Nations League, wo man dann irgendwie unentschieden spielt und sagt, ja, ist ja achtbar und so. Und wo ich dann auch dachte, naja, es gab schon Zeiten, wo du gesagt hast, also per se, wenn die deutsche Nationalmannschaft auf den Platz geht, dann muss die erstmal gewinnen. Mhm. So. Und wenn es da unentschieden ausgeht, dann ist es okay. Aber ich freue mich ja nicht kaputt, nur weil ich bei der WM dann irgendwie unentschieden gegen Spanien spiele. Ne? Sondern muss ich sagen, ja gut, eigentlich ist der Anspruch, das Ding zu gewinnen. Ne? Und das, wie du sagst, und dann nicht zu gewinnen ist das eine, plötzlich aber auch da ständig Spiele zu verlieren, ist ja das andere. Und was haben wir jetzt dieses Jahr, glaube ich, 3 Siege in 11 Spielen?
3 Siege.
Ja, das ist natürlich ist ja absurd.
Das dritte habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Ist ja auch egal. Und
USA halt, ne?
Ja, USA, ja. Richtig, genau. Das Nagelsmann-Spiel.
Gefühlt einmal zu null, oder? Gegen Peru zu null und sonst kriegst du auch immer Tore.
Ja. Also es wird, und dann, wie gesagt, mit den angeblich besten Torhütern der Welt und sonst was und den besten Mittelfeldspielern sowieso. Und naja, komm. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach mal sehen, was in dieser... Darf man es Stunde Null nennen? Ich weiß es nicht. Wir hatten schon so viele. Also ob man daraus eventuell dann doch jetzt mal irgendwas lernt und vielleicht auch sich auch personell verändert. Mhm. Jetzt kommt natürlich fast 5 Monate gar nichts rund um Nationalmannschaft. Ist natürlich dann nicht so toll.
Ja, aber ich denke mal, Nagelsmanns Gehalt kommt weiter. Ne? Das stelle ich immer so lustig.
Das wird, glaube ich, ganz
gut. Da prasselt die Kohle rein und du hast irgendwie monatelang siehst die Mannschaft nicht. Finde ich gut.
Ja, also, das hat mich übrigens schon immer gefragt, also wie man das eigentlich erklären kann. Wenn du das jetzt mal vergleichst mit Bundesliga und teilweise Champions League nebenbei noch, mein lieber HSV-Verein. Champions League, damit sind wir beim Thema. Lass mal über den FC reden.
Oh, warte.
Die Überleitung war gelungen. Nein, aber ich denke, der 1. FC Köln ist natürlich jetzt in diesem Jahr, wir hatten es ja eben schon angedeutet, ja wirklich in einer ganz beschissenen Situation. Als wir uns beim letzten Mal getroffen haben, war ja noch die Sorge, nach 25 Jahren jetzt wieder, ne, dann der 6., 7. Abstieg eventuell. Ja, jetzt sind wir wieder in dieser Richtung unterwegs und morgen spielen wir gegen die Bayern. Über das Spiel braucht man, glaube ich, jetzt gar nicht so viel zu sagen. Kann sein, dass wir gewinnen.
Ja.
Nee, weißt du warum? Gesetz der Serie. Wir haben da 13 Jahre, glaube ich, gegen die Bayern nicht mehr gewonnen. Und irgendwann reißt jede Serie. Vielleicht durch Zufall, vielleicht durch, was weiß ich, ne? Leroy Sané ist immer noch ein bisschen angeschlagen, weiß der Geier. Ne? Also,
nein. Das ist übrigens meine Lieblingsszene in Wien. Als Marco Arnautovic Leroy Sané zur Vernunft bringen wollte.
Dann hast du alles gesehen.
Okay.
Ja, alles klar. Ne? Also der ruhige Marco, ne? Ja. Und der Schläger Sané. Ne? Also, ich meine, witzigerweise war das die einzige Szene, wo ich echt das Gefühl hatte, jetzt wehrt sich endlich mal ein.
Na gut, der Sané hatte ja vorher schon 2 Szenen, wo ich so dachte, oh Junge, du versuchst hier gerade wie einen Unfall aussehen zu lassen, aber das ist ein bisschen überaggressiv. Das könnte schief gehen. Ne?
Und dann, war auch dann natürlich der falsche Weg. Ne? Also, sag mal, wenn man Aggressivität anders umsetzen können. Also es gab dann mal herrliche Grätschen früher von diversen deutschen, sogar Klinsmann war sich ja für die Grätschen nie zu fein.
Der Sané ist 27, ne? Der erzieht Kinder, das ist jetzt ja kein bisschen ein erwachsener Mann.
Ja,
das darf nicht sein.
Nee, das war auch natürlich dann, wie gesagt, falsch kanalisiert, das muss in eine andere Richtung gehen. Eigentlich weiß er das auch.
Das kann ein Bayern-Trikot machen. Ne?
Ja, gerne. Kann er übrigens auch gerne morgen machen. Aber, ja, wie gesagt, das Bayern-Spiel, ich weiß nicht, ob wir da jetzt groß lange drüber reden sollen. Lassen wir morgen spielen. So, egal wie es ausgeht, der FC ist ja so oder so in einer aktuell wirklich beschissenen Situation, ist zwar jetzt nicht mehr letzter, aber dennoch ganz unten. Und ich frage jetzt mal, wie lange darf denn dein Steffen Baumgart noch Spiele verlieren? Also ich meine, so sehr wir ihn ja lieben und alle toll finden, aber da gibt natürlich auch viel Kritik mittlerweile, muss man auch sagen.
Ja.
Und die ist in Teilen auch nicht unberechtigt, oder?
Boah. Also nein, also wenn man 6 Punkte in 11 Spielen holt, ist natürlich jede Kritik berechtigt. Und es kommen jetzt nach den Bayern, gibt es ja dann diese berühmten Spiele auf Augenhöhe, die man aber wirklich langsam gewinnen muss. Denn bislang war es ja mit Siegen gegen Truppen auf Augenhöhe auch nicht so weit her.
Nein, nur Gladbach halt. Ne?
Ja. Und ich meine, in Bremen führst und gehst dann ja wirklich auch unter. Das war gar kein gutes Spiel. Augsburg hast du, ich glaube, 25 Torschüsse und trotzdem treffen die dreimal Pfosten und Latte. In Bochum, ich habe gestern noch stand beim Trainingsplatz und ich habe mit Kollegen gesprochen und wir kamen nochmal auf das Bochum-Spiel, das auch jetzt mit dem Abstand von ein paar Tagen wirklich, also das war ein schreckliches Spiel. Das war wirklich ein 1:1 Untergang-Gefühl. Ja. Das hat sich wirklich angefühlt wie ein 1:5. Ich meine, was Schwäbe gehalten hat, das war ja sensationell. Was Bochum insgesamt auch verballert hat, also Asano, ich weiß nicht, ob der seinen Bruder geschickt hatte, weil den kenne ich eigentlich anders. Ja. So, normalerweise hätte der die ja schon komplett wegschießen müssen. Da hat meines Erachtens überhaupt nichts gepasst. Wir hatten am Ende, gab es eine Passquote von 71%. Also das habe ich, glaube ich, in der Bundesliga ganz, ganz selten erlebt.
Wobei, wenn ich dann Steffen Baumgart gestern auf der Pressekonferenz verfolgt habe, hat der mit den Tagen das Bochum-Spiel ganz anders aufgearbeitet. Das wurde bei ihm immer besser. Ja, also er hat jetzt gestern doch, war eigentlich in Ordnung, wir haben gepunktet. Und, er kann natürlich jetzt schlecht sagen, so von wegen alles im Sack und Asche reden, wie scheiße wir waren. Kann ich auch verstehen.
Ja, ihm ist ja manchmal ein bisschen schwierig zu folgen. Aber ich habe das Gefühl, dass er jetzt für sich entschlossen hat, dass im Abstiegskampf nur das Ergebnis zählt.
Ja,
vorher hieß es ja immer, er bewertet nur die Leistung. Aber jetzt im Abstiegskampf geht es immer nur Spiel zu Spiel. Und da war jetzt, also seine Lesart war, wir haben einen Punkt in Bochum geholt. Also auswärts, ist ja auch so, wenn du gegen Mannschaften, gegen direkte Konkurrenten auswärts unentschieden spielst, zu Hause gewinnst, bleibst du drin.
Ja.
Aber er sagte ja jetzt plötzlich, dieser Punkt habe ja geholfen, schönen Grüße an Leverkusen, Platz 18 zu verlassen. Und darum bewährt er jetzt erstmal den Punkt. Was, wie ich finde, ein Paradigmenwechsel ist, was aber auch zeigt, dass wir jetzt erstmal im Abstiegskampf angekommen sind. Lustig war ja zum Beispiel auch diese 71% Passquote, die ergaben sich ja daraus. Es war ja, also Riemann schlägt mit Riesenabstand die meisten weiten Bälle aus seinem 16er raus. Also da ist der schlägt dreimal so viele weite Bälle wie Schwäbe.
Ja.
Das ist halt deren Ansatz. Und 43% dieser Bälle gehen auf die linke Seite. Ist einfach so. Kann man überall nachlesen. Muss man nicht für studiert haben. Was passiert? Gegentor. Riemann lang auf die linke Seite. Rasmus Carstensen verliert den Kopfball. Bumm, Gegentor. Wo du so denkst, jo. Das ganze Spiel versucht der FC anzulaufen und guckt dann immer, wie die langen Bälle von Riemann drüber fliegen.
Mhm.
Und irgendwann sagen sie halt, ja, gut, jetzt können wir mal aufhören anzulaufen und ziehen uns ein bisschen zurück, weil die Gegner ja hier alle bei uns tief in unsere Hälfte runterkommen. Ich finde zum Beispiel sowas, das hat ewig gedauert, bis man endlich mal reagiert hat, taktisch, auf ganz billige Art Fußball.
Mhm.
Und das Gleiche ja dann hinten. Ne? Also Bochum, die rennen an wie der Teufel. Ne? Sie haben wirklich auch gut gepresst, fand ich, haben sie echt stark gemacht. FC hat jeden Ball verloren, ne? Im Aufbau. Bis die irgendwann gesagt haben, hör mal zu Marvin, schlag mal ein paar lange Bälle. Das klappt ja bei denen auch ganz gut.
Ja, ja.
Am Ende war es natürlich ein Gebolze, beide Torhüter lange Bälle geschlagen. Schreckliche Passquoten, im Stadion gesessen und wirklich gedacht, was ist das für ein Fuß? Kennst du das, wenn du im Stadion sitzt und dir tut über deinen Nacken,
du
die Schultern so hochziehst, weil überhaupt nichts funktioniert, du bist so richtig verkrampft, weil du denkst, kann jetzt mal kurz Toni Kroos hier erscheinen und mal 5 gepflegte Bälle spielen, dass mal ein bisschen Flow reinkommt. Und darum, also dieser Auftritt, der war auf so vielen Ebenen, also ich fand es taktisch schlecht, ich fand es spielerisch schlecht, ich fand es auch von der Einstellung, ist mal so ein blödes Wort, ne? Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass die einen Plan hatten und den Willen und auch den Glauben an diesen Plan und zu sagen, so, jetzt schnappen wir so uns und jetzt holen wir uns hier die Punkte.
Also ich muss dir ehrlich sagen, ich habe das ja bisher noch so, man muss ja immer aufpassen, ne? Wenn man auch nach außen irgendwie Kritik äußert, heißt es ja immer direkt, der prügelt auf den Verein ein und so weiter. Und ich habe mich da sehr zurückgehalten, auch was den Christian Keller angeht, wie der Kader verstärkt wurde, in Anführungsstrichen. Also ich habe dann immer gedacht, das könnt ihr doch so nicht lassen. Und dann sag mal, wie schlecht geht es uns eigentlich finanziell, dass wir gar nichts machen? Und dann, ich sag mal, du kannst ja Paccarada als Ersatz in Anführungsstrichen für Jonas Hector nehmen. Andere Möglichkeiten hast du nicht. Dich verlässt ein Spieler, der auch Champions League hätte spielen können. Und du kriegst natürlich keinen Champions League-Spieler eingekauft. Das Geld hast du nicht. Da kann ich verstehen, dass du jetzt einen der Besten aus der zweiten Liga nimmst. Und das hat ja zum Glück noch geklappt, trotz drohender Transfersperre. Ja. Aber man merkt, dass er Probleme hat, sich auf dem Niveau einzufinden. Und da weißt du schon, dass, da hast du auf jeden Fall schon mal einen Punkt, wo es kritisch wird. Aber wenn dann ein Skiri gar nicht ersetzt wird, da hört bei mir wirklich jegliches Verständnis auf. Und ich habe mich schon ein bisschen darüber gewundert, dass einige Leute auch, Kollegen, die natürlich dann auch gesagt haben, ja, das wird schon funktionieren. Es wundert mich dann doch arg, weil das konnte eigentlich, wenn du zwei tragende Säulen verlierst und natürlich dann auch im Sturm nichts mehr tust, weil ich meine, es kommt noch dazu, dass Davy Selke, das wird nie ein 20-Tore-Mann. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wenn er mal auf 12 kommt, dann können wir schon überall die Kerzen im Dom anmachen. Das wäre schon super. Und dann im Sturm aber auch nichts mehr machst, ja, also ich meine, da darfst du dich nicht wundern, wie es läuft. Ne? Und dann muss man sich wirklich fragen, was habt ihr eigentlich gedacht, was hier in der Liga passiert? Die anderen haben sich alle brutal verstärkt und die funktionieren jetzt auch alle. So Mannschaften wie Leverkusen, die gerne mal früher so eine Zeit lang unter ihrem Niveau gespielt haben, spielt auf einmal die Sterne vom Himmel. Das konnte man ja schon teilweise absehen, was du gesehen hast, was die geholt hast. Und du kriegst da vorne keine Tore rein. Du hast hier 97.000 Flanken, von denen eine jetzt mal verwertet wurde. Okay, es war die 124. oder 164.
60, ja,
sowas in der Art. Aber es ist einfach zu wenig. Also die Mannschaft macht für mich momentan keinen besonders bundesligareifen Eindruck. Du kannst nur Glück haben, wenn auf Strecke Mannschaften wie Darmstadt, Heidenheim und so weiter, wie sie alle heißen, Bochum, dass die vielleicht noch schlechter sind. Und diese Hoffnung, dass das alles, worauf alles baut. Also das ist das, was ich so ein bisschen schon am Anfang befürchtet habe. Leider ist es genauso gekommen.
Ja, aber man muss natürlich sich fragen, warum waren eigentlich Skiri und Hector überhaupt hier? Wir hatten ja jedes Jahr, Sommer wie Winter, wohin geht's Skiri? Hinter Mailand und Lyon und wer da ständig angeblich angeklopft hat. Und es war so, was man auch aus dem Verein dann mehrfach hörte, es gab keine Angebote für Skiri. Skiri hatte total Bock auf Champions League, auf den großen Fußball, aber offenbar, obwohl, wenn ich ein datenbasiertes Scouting mache, muss ich Skiri holen, weil er hat unfassbaren Einfluss. Aber dann holen die großen Vereine, holen hat dann auch nur Leute mit Champions League Erfahrung. Und dann hatte der wahrscheinlich so ein paar, ne, hätte er nicht für Tunesien gespielt, sondern für Frankreich und so, dann wäre er wahrscheinlich gegangen. Aber es gab nie das Angebot, was er wollte. Darum ist er dann immer noch geblieben. Und ich meine, Frankfurt, um ehrlich sein, Frankfurt ist jetzt beim besten Willen nicht der FC Bayern, ne? Und ist auch nicht AC Mailand. Aber so, bei aller Sympathie und für deren Erfolge zumindest. Aber so, darum, Skiri ist dann einfach geblieben. Das war irgendwie so ein gefühlter Glücksfaktor. Naja, und warum ist Hector geblieben? Hector, der hat eine WM ausgeschlagen, der hat einfach gar keinen Bock. Ja. Kann man sich Hector beim FC Bayern vorstellen? Natürlich nicht. Aber er ist natürlich. War er letzte Saison, wie ich finde, der beste deutsche Linksverteidiger.
Ich meine, der Zweikampfwerte, die waren wirklich, die haben wirklich die Skalen gesprengt. Ne?
Aber auch der war natürlich nur in Köln, weil er nirgendwo anders hin wollte und weil er eigentlich auch gar nicht mehr wollte. Ich meine, der hatte ja sozusagen sein Abschied stand ja lange fest. Ja. Also es war ja klar, dass der nicht mehr irgendwo noch hinwechselt.
Also er hat ja im Podcast ja angehört, dass er seit 2 Jahren jedem im Geisbockheim, der es nicht hören wollte, gesagt hat, dass er gehen
genau.
will.
Genau. So, das heißt, man hatte diese beiden Spieler, die absolute Leistungsträger waren, die überhaupt nicht zum FC passten eigentlich. Die waren eigentlich auf einer ganz anderen Flugbahn unterwegs. So. Und dann war halt eben auch genauso klar, dass du es nicht ersetzen konntest. Wie du sagst, hätte man es natürlich versuchen können. Es ist ja wahrscheinlich auch versucht worden. Aber dann können wir auch mal vom Ergebnis her das beurteilen. Ne? Haben wir es ja leicht. Wir sind ja glücklicherweise nicht in der Verantwortung. Aber wir haben natürlich auch das Recht, weil das findet ja alles in der Öffentlichkeit statt. Die werden auch gut bezahlt, die Leute, die da verantwortlich sind für. Da darf man schon sagen, ein Sechser hätte da mal holen können. Und bei Paccarada finde ich ja eigentlich das Bittere, nicht, dass er jetzt nicht funktioniert hat. Ich meine, der spielt halt nach wie vor seinen eigenen Fußball und ist irgendwie nicht in diesem FC-Fußball angekommen. Ich finde halt bitter, dass der jetzt nach einem Saisondrittel schon weg vom Fenster ist. Weil
ja, erstmal, ja. Und dann von Heinz ersetzt.
So,
ne? Das
also,
ist ja auch so ein Zeichen.
Also hättest du mir im Sommer gesagt, von mir aus im Mai, als schon feststand, dass Baccarada kommt, hättest du mir gesagt, der FC hat nach 10 Spieltagen oder nach 11 Spieltagen 6 Punkte und Linksverteidiger ist übrigens nicht der Baccarada, sondern Dominik Heinz. Ehrlich gesagt, Ralf, schlaf dich mal aus. Ne?
So, ja.
Aber es ist so gekommen und das ist schon auch ein Zeichen dafür, dass wenig bis nichts von dem so gekommen ist, wie es sich der Club vorgestellt hat.
Und dann gibt es natürlich immer wieder diese Diskussionen, woran hat es gelegen, ne? Und dann kommt natürlich das liebe Geld und dann sind es immer die Vorgänger gewesen.
Ja, ja.
Da bin ich zum Teil auch durchaus mit dabei. Du weißt, dass ich eine sehr kritische Haltung gegenüber Alex Werler hatte. Ich weiß, dass er aber auch viel Gutes für den Verein zwischenzeitlich getan hatte, vor allem in seiner Anfangszeit. Aber das nützt ja alle nichts. Der 1. FC Köln steht halt jetzt da, wo er steht. Und dann kommt da wieder immer ein Punkt drauf zu sprechen, nämlich, dass wir so eine fantastische, tolle Jugendarbeit haben. Und die ist ja auch überragend. Man sieht dann so einen Florian Hirtz, ne, der 10 Jahre beim 1. FC Köln zu dem ausgebildet wurde, was sich Leverkusen dann für ein paar Groschen dann leisten konnte, weil der FC wahrscheinlich da in der Hinsicht auch natürlich alles richtig gemacht hat. Also wenn ich da sarkastisch werde. Wir haben wahrscheinlich zwei der größten Talente der letzten Jahre hervorgebracht mit Florian Wirtz und Justin Diehl, der momentan ja auch so gehandelt wird in diese Richtung.
Der auch nach Leverkusen geht.
Der wahrscheinlich auch nach Leverkusen geht oder der nach Leverkusen geht. Der Vertrag ist wahrscheinlich schon unterschrieben.
Wer weiß.
Also wir wissen es nicht genau.
Ich weiß es nicht, aber ich habe da so Empfindungen. Aber,
Mensch, was läuft denn da falsch? Also irgendwas läuft doch verkehrt. Also es kann doch nicht sein, dass wir diesen Transfer... Und das ist ein Problem, da reden wir, also wir zwei kennen uns jetzt bald 15 Jahre, aber ich habe mit vielen Leuten, mit dir schon seit 15 Jahren, mit tausend anderen auch schon gesprochen, wieso kriegt der FC seine angeblich so überragenden Talente nicht überführt in die Erwachsenenwelt, so will ich es mal nennen. Wenn ich nach Steffen Baumgart höre, heißt es, die müssen sich jetzt erstmal 2 Jahre lang die Füße blutig laufen, ne, und Gras fressen, Dreck fressen und so weiter. Bin ich mir auch nicht so sicher, ob du das in der heutigen Zeit immer noch so machen kannst. Er ist bestimmt so groß geworden, aber was läuft da falsch?
Also erstmal ist es ja so, dass der Kader jetzt noch so 45 Millionen im Jahr kostet. Dann bist du tatsächlich untere 6. Ne? Und klar würde ich dann sagen, dann bist du auf den unteren 6 schon noch der Beste, weil du hast ja einen Haufen Jugendnationalspieler da rumspringen, die du mal reinwerfen kannst, die das Niveau im Training erhöhen und wo dann auch mal 18, 19, 20-Jähriger aus dem Nichts auftauchen kann und plötzlich funktioniert. Kennen wir ja. Ne? Ja. Anderswo gibt es das ja. Denkst du, wo kommt denn der jetzt her? Und dann guckst du irgendwie in der App und da steht da eigene Jugend und du denkst, ja, gratuliere ich aber. So, ne? Bei uns ist es ja irgendwie zur Zeit zumindest nicht so wirklich Tradition. Bei Wirtz war es ja auch so, dass man ja glaubte, also es ist ja nicht so, dass beim FC man nicht wusste, wen man da hat.
Ja. Ne?
Also jeder Scout auf dem Planeten wusste, dass Florian Wirtz der Auserwählte ist. Aber der FC hat ja dann, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber man hat ja intensiv sich damit beschäftigt, und zwar jeder und auch jeder aus jedem Gremium. Und dann sind sie nach Brauweiler gefahren und haben die Familie Wirtz zu Hause besucht und haben mal geguckt, was das für Leute sind. Und das sind besondere Leute. Die sind nicht die klassischen, ich brauche den dicken Wagen vor der Tür und muss hier auf dicke Hose machen und so. Die sind keine, das ist eigentlich keine Familie, die du so in diesem Glamour-Profi-Fußball-Superstar-Style siehst.
Ja.
So, und darum war der Ansatz vielleicht auch gar nicht so falsch, zu sagen, wir machen das alles ein bisschen, umfeldgerecht. Haben aber dann dem Flo erzählt, man wolle ihn jetzt weiter ganz langsam aufbauen, weil dieses Profigeschäft, das ist ja alles nichts und das viele Geld. Und dann haben sie dem wirklich erzählt, sie würden ihn weiter erstmal A-Jugend spielen lassen, da kann er sich entwickeln. Und der hatte parallel, hatte der Gespräche in München, in Hoffenheim, in Leverkusen. Und in Leverkusen hat er halt nicht mit irgendwelchen Gremienvertretern im Wohnzimmer gesessen, die ihm erzählt haben, wir machen mal langsam, weil das viele Geld verdirbt den Charakter, sondern in Leverkusen hat er halt mit Rudi Völler gesessen und Rudi Völler hat gesagt, okay Junge, was willst du denn haben? Und dann hat der Flo gesagt, ich hätte gerne eine Rückennummer und einen Spind in der Kabine der Profis und würde da gerne mal mittrainieren. Hat er gesagt, ja alles klar, machen wir. Und ein halbes Jahr später spielt der Champions League. Also Der Junge wollte auf höchstem Niveau Fußball spielen.
Ja.
In Köln haben sie gesagt, du kannst doch noch mal ein Jahr auf die Weide und mit den Kindern kicken. Und so verlierst du natürlich Talente. Und,
aber dann hast du, jetzt hast du, wie gesagt, Justin Deal. Bei Florian Wirtz ist das Ding ja schon längst.
Gut, bei dir ist natürlich eine vertrackte Situation, weil man irgendwann gesagt hat, es gibt eine Beraterseite, die hat Arbeit investiert in den Spieler. Man darf ja nicht vergessen, es gibt ja keine bindenden Verträge zwischen Spieler und Berater.
Ja.
Das heißt, wenn der Spieler jetzt gleich hier bei dir vor der Tür steht und sagt, hör mal zu, Ralf, ich habe ein Angebot von Inter Mailand, hättest nicht Bock, dann mit mir nach Mailand zu fliegen und die Preise zu treiben, kriegst auch deine 20%, dann wärst du plötzlich der Berater von Justin Deal. Das geht sehr leicht.
Mhm.
Darum sind die Berater ja immer extrem damit befasst, ihre Spieler zu halten. Das machen die überwiegend, indem sie den Spielern von morgens bis abends erzählen, sie wären die Größten.
Mhm.
Und würden alles für sie tun. Und das gibt's aber mittlerweile auch, indem man so ein bisschen mithilft, indem man mal ein bisschen Taschengeld springen lässt, vom Beraterseite in Richtung Familie und dass dann irgendwann die Familie sagt, ja, es sind schon gute Berater und so, und sie helfen uns ja und keine Ahnung. Und da ist die Berateragentur hinter Deal hat sehr viel Arbeit, sage ich jetzt mal, in den Jungen investiert und möchte natürlich irgendwann auch kassieren.
Mhm.
Und wie kassierst du? Indem du einen neuen Vertrag abschließt, am besten bei einem großen Verein in der Bundesliga.
Ja.
Beim FC, wenn man erstmal sagt, ein Berater kriegt 10% von allem, dann würde ich jetzt dafür sorgen, dass der Junge einen 4-Jahres-Vertrag à 5 Millionen Euro unterschreibt und ich von den 20 Millionen mir die 10% reinziehe. Weil in Köln sind 10% von einem 4-Jahres-Vertrag eher wenig. Darum hat der Junge hier halt keinen Vertrag unterschrieben.
Ja.
Was sein gutes Recht ist.
Natürlich.
So, jetzt hat er noch ein Jahr Vertrag und dann hat der FC gesagt, okay, wenn du hier nicht unterschreibst, dann sind wir nicht bereit, dich weiter auf der Plattform Bundesliga zu präsentieren. Ne?
Ja. Weil wir entwickeln dich nicht für Leverkusen oder sonst
wen. So, ja. Und haben womöglich, ich weiß es nicht, ob sie es unterschätzt haben, weil so tief bin ich da auch nicht drin, das würde ich natürlich auch niemals sagen, womöglich haben sie unterschätzt, dass der Junge sich dann einfach hingesetzt hat und hat gesagt, wisst ihr was, ich fühle mich wohl in meiner U21, ich trainiere da gut, ich habe super Bedingungen, spiele auf Erwachsenen, auch Erwachsenenfußball und funktioniere da und mache ein gutes Jahr. Also ich habe wirklich größten Respekt vor Justin Deal, dass er das so durchzieht.
Ist auch professionell, also auf eine gewisse Art und Weise, auch wenn uns vielleicht nicht gefällt, welchen Weg er einschlägt. Ja, aber das ist ja deine Entscheidung.
Genau, ne? aber die sportliche Leitung beim FC muss natürlich, da reden wir auch von einem Gesichtsverlust, auch gegenüber den Beratern, da muss man einfach klare Kante zeigen. Das finde ich auch eigentlich, also das ist schon was ich an Christian Keller mag. Er ist schon sehr klar in allem.
Ja,
manchmal
wirklich. Nein, er hat ja auch eine gute Art, sich zu präsentieren. Jedenfalls meistens. Er hat auch schon mal kleine Ausrutscher, aber so im Großen und Ganzen hast du ja schon er strahlt ja eine gewisse Solidität aus.
Total.
Eine Seriosität und da kann man gar nicht anders sagen. Da haben wir schon ganz andere Leute hier gehabt. Aber trotzdem, ich denke manchmal, ist er derjenige, der Kader zusammenstellen kann? Ist er derjenige, der so eine Situation auch richtig bewerten kann, wo wir gerade bei den Jugendspielern sind? Die will ich nicht ganz verlassen. Es gibt ja auch noch einen Max Finkgräfe, ne, den wir witzigerweise aus Gladbach geholt haben. Und
Ich habe letzte Woche noch gesagt, irgendwann wacht Leon Paccarada morgens auf und ist dann Linksverteidiger, in der Hierarchie noch hinter Finkgräfe. Wobei ich Finkgräfe lieber offensiv sehe, aber er kann ja auch Linksverteidiger spielen. Ja, hat ja ein paar super Leistungen schon gezeigt.
Ja, dann haben wir Weschenbach noch. Also es sind ja schon ein, der war jetzt verletzt, okay, aber...
Oh, Weschenbach hat, wann war das vorgestern? War Eckentraining. Weschenbach, der schlägt Ecken.
Mhm.
Wahnsinn, mit dem rechten Fuß Vollspann, die kommen da rein. Wie die Kometen fliegen die da rein, sensationell.
Weißt du noch, wer der letzte Trainer war, der das echt riskiert hat mit Jugendspielern? Weißt du bestimmt noch.
Der ist echt so ein Marcel Koller, der hat einen Poldi gebracht.
Ja, nicht ganz. Also der natürlich auch, ist gerade 20 Jahre her, ist ja gestern überall rumgelaufen, natürlich. Tatsächlich Markus Gisdol, ne?
Oh.
Der gegen Leverkusen seinerzeit, ich glaube, Thielmann und Jakobs gebracht hat. Ne? So, und der FC dieses ganz entscheidende Spiel gewonnen hat. Ne? Und
nicht zu vergessen Stefan Rutenbeck. der mit Führich gegen die Bayern spielte.
Ja, Chris Führich, auch so ein Ding, den lasse ich nie mehr,
lasse ich nicht mehr gehen.
Ne? Aber naja, gut, irgendwann musste er ja.
Bissek, also, weil wer, aber Bissek war das unter Stöger noch, dass plötzlich Bissek mit 16 Innenverteidiger spielt in der Bundesliga.
Richtig, das war, glaube ich, hat er nicht auch gegen Freiburg gespielt, dieses Schneespiel, aber weglassen. Auf jeden Fall war es, wenn du das alles mal siehst, Bissek jetzt wo? Juventus oder wo ist er?
Was Mailand, ne?
Mailand, ja, egal, ja, Mailand oder Madrid.
Ich weiß gar nicht, welches Mailand.
Egal, ja. Er wird ja wahrscheinlich auch jetzt nicht immer spielen, aber so, das ist, ist schon witzig, wo all diese Leute auf einmal spielen. Ja.
Ich gucke halt, guck relativ wenig.
Das führe ich auch ein Beispiel.
Ja, ich schaffe es halt einfach von der Zeit nicht viel A-Jugend zu gucken, weil die in der Regel spielen, wenn ich arbeiten oder woanders arbeiten muss. Darum kann ich nicht beurteilen, ob die wirklich so weit sind. Jetzt kann man natürlich populistisch sagen, na gut, viel schlechter können sie auch nicht sein. Da bin ich immer vorsichtig, weil Bundesliga ist schon nochmal ein Brett. Ich habe letzte Woche mit Tim Lemperle telefoniert. Ich bin Vorsitzender des Ein-Mann-Tim-Lemperle-Fanclubs, weil ich den einfach wahnsinnig gern spielen sehe. Absolut ein super Spieler. Groß, beweglich, total kreativ, leichten Pfeil im Kopf, weil ich auch super finde bei Offensivjungs. Der hat immer was Verrücktes versucht. Wird nie vergessen, wie er in Augsburg damals den Dorsch auseinandergenommen auf der rechten Seite. Da hätte Dorsch danach seine Karriere beenden können, weil das war so auseinandergenommen, das war sensationell.
Ich kann mich an die Szene erinnern.
Das Mann, war
das entscheidende Tor nachher,
4-2. Ne? Genau.
Und, Vorbereitung.
Ja, jetzt ist er in Fürth, wobei auch da muss man sagen, er trifft jetzt ja auch nicht so viel in Fürth, aber er ist Stammspieler bei einem Verein, bei dem es läuft, in der zweiten Liga. Man muss extrem vorsichtig sein, ne? Was ist da nur Wunschdenken, wo übertreibt man es? Ich liege da oft genug falsch, weil ich auch immer so Sympathien entwickle. Ich bin ja auch Vorsitzender des Andrzej Duda Fanclubs. Der besteht allerdings aus zwei Menschen, nämlich aus mir und meinem Sohn.
Ah, immerhin.
Wir gucken immer Hellas Verona. Auch Duda halte ich für einen riesen Spieler. Ne?
Ja, fußballerisch war der genial, aber er hat es halt nicht beim FC jedenfalls richtig auf die Kette. Aber jedenfalls
Pilger in einem großen Land. Ne? Er ist ja natürlich in einem Fußball auch gelandet, in dem, ich sag mal, ein Andrzej Duda auch nichts verloren hat. Wenn du im zweiten Kontakt passen musst und die ganze Zeit nur anlaufen musst, das sieht ja, zumindest ist es ein Hingucker. Ich weiß gar nicht, ich würde es sogar neutral formulieren. Es gibt ja Leute, die finden diesen Fußball auch gar nicht schön, weil sie viel zu hektisch finden. Manche Leute finden es ja total begeisternd, weil so eine Energie auf dem Platz ist.
Ja.
Andrzej Duda hat da nichts verloren.
Ja, naja, das ist nicht sein Fußball.
Andrzej Duda muss Kringel drehen.
Ja, aber.
Ja, wobei er ist an jedem Spiel 12 Kilometer gelaufen, muss er auch sagen.
Das habe ich auch gesehen. Der war teilweise wirklich führend. Der war also mit Skiri und Martel immer der mit am meisten gelaufen ist, wenn die dann mal zusammen gespielt haben, alle drei. Ne?
Und er hatte in der Relegation in Kiel den entscheidenden Ballgewinn vom 2-1.
Ja.
Das heißt, wir haben Andrzej Duda alles zu verdanken. Es bleibt
also
dabei.
Also das sollten wir nicht vergessen. Und damit hat der Vorsitzende des Andrzej Duda Fanclubs auch Andrzej Duda an dieser Stelle nochmal gewürdigt. Vielen Dank dafür.
Danke für die Gelegenheit.
Ja, genau. Das muss man ja auch ab und zu mal loswerden dürfen. Ja, aber ich meine, wir können uns jetzt natürlich den Mund fusselig reden. Was ist mit dem 1. FC Köln dieses Jahr? Also grundsätzlich waren wir 2 Jahre lang, haben wir diesen Baumgart-Fußball bis auf die kleine Karnevalsstelle, ne, wo sie einfach ein bisschen zu sehr dem Leben gefrönt haben, was ja eigentlich auch wieder menschlich ist, klar. Aber trotzdem, wir hatten 2 geile Jahre. Ne? So, und wo sind die jetzt hin? Jetzt hast du auf einmal wieder dieses Problem. Es gibt so eine These von mir, die traue ich mich fast kaum zu sagen, aber wir können ja machen, was wir wollen. Wir steigen ja eh wieder ab.
Yes.
Also ja, ob dieses Jahr oder nächstes Jahr oder in 3 Jahren. Weißt du, wo das herkommt? 30 Jahre.
Das war wahrscheinlich wieder irgendein Gesetz der Serie.
Nein, es sind einfach so, für mich gibt es ja 2 1. FC Köln. Den 1. FC Köln und den 2. FC Köln. Der 1. FC Köln war der von, wann habe ich das 1. FC-Spiel so verfolgt? Mit 71 etwa, also nicht mit 71, 1971. So alt bin ich noch nicht. Ja, und dann so bis etwa, 92, 93. Also die Zäsur war für mich so noch dieses Halbfinale gegen Juventus. Mhm. Da wirst du dich dran erinnern können.
Oh, ja, war auch mit Schrecken.
Ja, und dann
anschließend. Ich könnte jetzt wieder ausflippen, wie die gemauert haben.
Ja, ja.
Aber gut.
und italienischer Fußball. Aber immerhin, Halbfinale gegen Juventus hört sich ja nach richtig großem Fußball
an. Ja, war es ja auch. Ne?
Ja,
und kam übrigens nicht live im Fernsehen, das Hinspiel aus dem DLR wieder. Da kam so eine Zusammenfassung, ich glaube, nach den Tagesthemen.
Das ist unfassbar. Ne? So, und aber ab danach ging es eigentlich nur noch bergab. Ne? Also du hattest 92, hattest ja noch diese Qualifikation für den Europapokal. Also in dem Fall UEFA Cup und bist dann gegen die Celtics ausgeschieden im ersten Runde. Und dann, ich sag mal so, ab 93 endgültig. Wir haben jetzt 2023. Also 30 Jahre lang ist dieser Verein dann wirklich im Prinzip ja nicht mehr sportlich erfolgreich gewesen. Das ist einfach so. Ja. So, und jetzt muss man einfach mal fragen, und das ist, war für mich die Geburtsstunde des zweiten ersten FC Köln, der dann 6-mal abgestiegen ist. Wer kann dieses Gesetz der Serie denn mal durchbrechen? Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass so ein Typ wie Baumgart das schaffen kann. Auf seine Art mit diesem, ne, hallo, vorne ran und wir spielen jetzt Fußball, wir greifen an. Und das war ja, ich war völlig begeistert, dass dieser erste FC Köln auf einmal wieder diese Offensivkraft nach vorne gepeitscht hat. Die waren jetzt nicht so überragend wie die in den 70ern, aber dieser Geist war ein bisschen zu spüren. Ich war völlig hin und weg davon. Und jetzt ist das alles weg. Natürlich auch, weil wir natürlich einen extremen Verlust am Personal hatten.
Ja.
Das ist ja nicht nur Skiri und Hector, du musst ja aus dem Vorjahr noch Modest und Özcan dazu ziehen.
Du hast ja vor 2 Jahren eigentlich deine 4 absoluten Leistungsträger.
Jetzt kommt meine eigentliche Frage, ich habe lange ausgeholt. ich sage immer, Vereinspolitik macht sich immer irgendwann auf dem Rasen bemerkbar. Werden wir seit 30 Jahren einfach nicht gut genug geführt als Verein? Werden wir nur verwaltet gerade? Also irgendwie habe ich das Gefühl, wir kriegen es einfach nicht hin. Wir kriegen in Köln, in einer Millionenstadt mit Möglichkeiten, von anderen nur träumen können, kriegen wir einfach es nicht dauerhaft hin, zumindest ansatzweise erfolgreich Fußball zu spielen. Und mit Erfolg meine ich die erste Liga mal 10, 12, 15 Jahre am Stück zu halten, wie das jetzt Augsburg schon geschafft hat. Die sind seit 2008 drin.
Ja, ja, die können bald die Uhr vom HSV aufhängen. Ne?
Ja.
Die sind echt schon mal. Ja. Um jetzt einen 30-Jahres-Bogen zu schlagen, sind für mich zu unterschiedliche Charaktere unterwegs gewesen. Ja. Wenn man jetzt irgendwie, nur die ich so aus nächster Nähe erlebt habe, irgendwie Rettich und Michi Meier und wer da alles aufgetaucht ist und wieder gegangen ist.
Ja, kurzfristig auch, immer mal Erfolg.
Auch aber die Präsidien. Ne? Also wir hatten Overath, wir hatten Werner Spinner, wir haben jetzt Werner Wolf, Albert Kaspers davor. Das sind ja auch völlig unterschiedliche Ansätze. Aber was sich schon durchzieht, finde ich, was du auch sagst, ist, dass man es nicht schafft, eine Kraft zu entfesseln, die ich einfach verlange, in einer Stadt, in der viertgrößten Stadt Deutschlands, beim dreimaligen Meister, der mittlerweile 135.000 Mitglieder hat. Da denke ich, es ist völlig unvorstellbar, dass das teilweise ja sogar zu einem Standortnachteil umgedeutet wird.
Ja.
Naja, so ein Ballungsgebiet und es gibt so viel Konkurrenz und sogar um die Jugendspieler hat man dann hier viel mehr Konkurrenz. Stimmt womöglich. Aber das kann kein Argument sein. Ich hatte neulich eine Veranstaltung mit dem FC bei den Roten Funken. Die haben 200-Jähriges gefeiert und hatten so eine Talk-Veranstaltung. Da war Christian Keller, Nicole Werner-Rumler war da, auch Werner Wolf und der Heinz-Günther Runold, Präsident der Roten Funken. Ja. Und bei den Funken, da redet man ja auch mal über Geld und dass es ja eigentlich einem ganz gut geht und so. Und da sagt der Heinz-Günther Runold, nur er findet das total super, dass der FC keinen Investor will. Mhm. Ihm fehlt aber das Gegenkonzept. Und sein Gegenkonzept war, dass man sagt, okay, 130.000 Mitglieder, da soll doch mal jeder einen Tausender mitbringen. Im Schnitt. Mhm. Und er sagt, kann welche 50.000 mitbringen oder 100.000. Es gibt genügend Leute, denen der FC am Herzen liegt, die viel Geld haben, die sollen mal auspacken. Er sagt, man könnte sich auch vorstellen, dann wer sich den Tausender nicht leisten kann, der macht 500 und die 500, die stottert er über 3 Jahre ab. Oder irgendwas. Mhm. Und er sagte, wenn 130.000 mal 1.000 Euro hast, 130 Millionen, dann geht die Post ab. Und er sagte, das wäre so für ihn, wenn man mal groß denken wolle, eine Möglichkeit, eine Kraft zu entfesseln und zu sagen, so Freunde, und jetzt könnte der 1. FC Köln mit 130 Millionen und jetzt scheppert es mal so ein bisschen.
Naja.
Beim FC ist man eigentlich ja sehr auf einem Trip, ich bin klein, mein Herz ist rein. Man will wahnsinnig korrekt sein. Und ich finde, dass es der FC auch gut durchzieht. Auch in so Themen wie DFL-Investoreneinstieg, da haben viele Vereine sich meiner Meinung nach sehr seltsam verhalten, weil man so denkt, komisch, ihr habt Investorenkohle bis unter das Dach, aber tut plötzlich so, um euren Fans zu gefallen, als sei das jetzt doch nicht so gut mit dem vielen Geld. Weil der FC ist ja sehr klar. Und das finde ich auch von Keller immer stark argumentiert und auch gut vorgetragen. Aber am Ende ist es so, es kommt schon dabei raus, was man reinsteckt.
Das ist so. Und ich bin ja auch zu dem Ergebnis gekommen, weil ich mir diese 30-Jahre-Frage ja auch gestellt habe. Ne? Was ist denn das Problem? Es ist natürlich unheimlich oft das Geld. Da brauchen wir gar nicht drum herum reden. Natürlich ist auch viel verbraten worden. Also da ist, da hat man natürlich auch teilweise wirklich, wirklich viel Geld in den Senkel gestellt. Ich darf gar nicht wieder, jetzt komme ich wieder mit der Ablösesumme für Florian Wirtz, aber lassen wir das mal weg. Aber nein, so grundsätzlich. Und ich war ja immer gegen Investoren. Ich bin es bis heute noch. Aber irgendwie, Scheiße. Wie kriegen wir mal irgendwann das hin, dass wir in dem Konzert mal wieder mitspielen können? Weil das muss eigentlich der Anspruch eines ersten FC Köln sein. Und so wichtig die Nachhaltigkeit finde, es ist toll, wenn wir das nebenbei auch noch schaffen. Aber dass wir die besten Cheerleader haben und dass wir, was weiß ich, der nachhaltigste Club der Liga sind. Sorry, ich möchte die anderen Pokale, die richtigen. Also die, du weißt, was ich meine. Ja. Mindestens den DFB-Pokal, das wäre ja mal was. Ne? Aber selbst da verbaselst du ja seit Jahren alles. Und was muss passieren, damit beim ersten FC Köln das Thema Geld vielleicht mal von der anderen Seite bewertet wird? Gibt es vielleicht noch alternative Ideen, dass man sagt, okay, Investor in der Form sicher nicht, aber vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit, wie man an die Abramowitsch-Millionen ohne Abramowitsch kommen kann. Ne? Gut, ja, Bankraub, gut. Aber nein.
Ja, ja, also,
ich weiß es auch nicht.
Mach mich nicht nass.
Ja,
das funktioniert auch in der Bundesliga nicht. Man kann schon seine Mittel vernünftig einsetzen. Ich meine, da ist ja mal dieses Freiburger Modell. Irgendwann hat mal der Oliver Leki, der das Freiburger Finanzwunder ja nun mal verantwortet, der war ja in Köln.
Ich weiß.
Und die haben ja sogar während der Pandemie haben die Plus gemacht. Jetzt heißt es immer, die sind jetzt nicht so sehr von ihren Ticketing-Einnahmen abhängig. Mag sein, aber die haben 100 Millionen Eigenkapital. Und der FC, was hat er ausgewiesen? 15,8 oder so. Ne? Und da war es schon so, dass Leki mal angedeutet hat in seiner Kölner Zeit, als Wolfgang Overath ja noch an der Spitze stand, da hat man ihm halt gesagt, ein Fußballverein ist keine Bank, wir müssen hier kein Festgeld erwirtschaften, sondern wir müssen alles in den Wettbewerb investieren. Und das ist eben eine Gratwanderung. Ne? Wie weit macht man es mit am Ende des Tages? Und da ist Keller konsequent. Keller sagt, wir gehen jetzt hier voll in die Tilgung rein. Und wir kaufen nicht einen Neuner, sondern wir tilgen. Und er ist sehr überzeugt dass es funktioniert. Weil klar, wenn ich jetzt tilge, steige aber ab und mir fliegt der ganze Laden um die Ohren, dann ist es halt dann und zwar brachial schiefgegangen. Ne? Also wenn der FC jetzt absteigt und womöglich noch eine Transfersperre kriegt, und noch, übrigens, vergessen viele, ne, da sind ja noch 2,5 Millionen Geldstrafe im Raum, vorm Kass in der Verhandlung, dann stehen wir ja wirklich mal kurz vorm Untergang.
Ist das überhaupt der Stand? Ich meine, ich weiß ja, dass du, Lars Werner, ihr beide habt ja immer sehr viel recherchiert rund um das
Thema. Ja.
Kass, gibt es irgendwann, hören wir dieses Jahr noch was?
Also beim Kass ist es immer so, diese Richter, die kommen ja aus aller Herren Länder, fliegen die rein zur Verhandlungswoche, dann wird da die Woche verhandelt, da haben die ganz klare Geschäftsordnung, steht sogar drin, was die abends im Restaurant ausgeben dürfen und was das Hotel kosten darf und wie sie anreisen und so weiter. Das ist alles total reguliert und sehr transparenter, aber natürlich auch sehr elitärer Laden. Und am Ende der Verhandlungswoche, wenn die mit allem durch sind, dann ist es offenbar so, zumindest ist das mein Eindruck, ich kriege fast jeden Freitag um 18.30 Uhr, zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr, kommt der Newsletter vom Kass, weil die Katie Hawk ist die Pressesprecherin des Internationalen Sportgerichtshofs, mit der alle Kölner Reporter im ständigen Mail-Austausch sind. Und Katie hat so ein Talent, dann Mails zu schicken, in denen nichts steht. Da steht nur drin so, ja, muss man ab, schön, vielen Dank für Ihre Anfrage, muss man abwarten, weiß man nicht, die Richter kommen zusammen und bla, bla. So, und ganz höflich und freundlich, in ganz feinem Englisch, und am Ende denkst du so, okay, gibt nichts Neues. Und ich weiß, dass ich an einem Freitagabend in der Redaktion sitzen werde, werde zu denken, alles klar, morgen früh geht der Zug um 7 Uhr nach, keine Ahnung wohin, nach Leipzig, Freiburg, irgendwas. Jetzt müssen wir langsam nach Hause und nochmal irgendwie mit der Familie essen. Und dann wird es Pling machen und dann kommt der Kassen-Newsletter und dann steht da drin, Urteil beim 1. FC Köln. Und dann werden wir nicht überrascht sein, weil wir sehr, glaube ich, sehr solid in den Themen sind. Mhm. Und das auch dann einordnen. Ich könnte theoretisch könnte ich jetzt schon irgendwas vorschreiben, wenn dann. Habe ich auch keinen Bock drauf. Und, aber es wird, glaube ich, aus dem Nichts wird dann plötzlich die Entscheidung da sein.
Okay. Und die kann jetzt täglich kommen. Also
ja.
Kann jetzt gerade rein. In dem Moment, wo wir drüber reden.
Also. Ja, kann wirklich sein. Und das ist so ein bisschen, also gerade für uns als Reporter ist es halt blöd, weil theoretisch kann man ja auch mal an einem Freitagabend schon im Feierabend sein.
Oder naja. So,
ne? Was ich im nächsten Step, ich bin sowieso nicht im Feierabend und meine ganzen Kolleginnen und Kollegen sind auch nicht im Feierabend. Ich habe dann so ein bisschen Sorge, weil man muss ja auch da beim FC eine Reaktion kriegen.
Naja.
Und das war, als damals das FIFA-Urteil kam, das ja auch ziemlich aus dem Nichts kam, muss man sagen. Da war der FC schon erstmal ziemlich in Schockstarre. Da war nicht viel vorbereitet. So,
ja. Und, ich bin aber jetzt nicht überrascht.
Ja, gut, es ist natürlich, es war ja auch einfach ein krasses Urteil.
Ja, wobei, es gab ja auch Leute, also ich weiß, Konkurrenz okay, aber der Geistblock hatte das so ein paar Wochen vorher schon berichtet. Ich weiß nicht, ob ihr auch berichtet hatte. Ich habe das damals nur beim Markt gesehen, dass da so nach dem Motto, da könnte dem FC was drohen, wovon noch keiner was ahnt, so ungefähr.
Ja, ja, also, nee, ach, was soll.
Also ich wurde ziemlich abgetan auch vom FC, als sie den gefragt haben.
Ja,
also,
hätte
noch einmal gut hier.
Ich weiß gar nicht, wie sehr ich jetzt in die Details gehe. Ich habe einer meiner vielen Lieblingskollegen, ist so ein nennen wir den Meister der Wiedervorlage, der immer so noch, was ist eigentlich mit, wo ich mal denke, boah, ja, wieso, was denkst du jetzt da? Der hatte an dem Tag ein Interview im Geisbergheim mit jemandem aus der sportlichen Leitung, sag ich mal. Und der ist so einer, der dann im Interview nochmal alles nochmal so abfragt. Und plötzlich fragte der dann auch nochmal, was ist eigentlich jetzt mit der Potocznik-Geschichte? Und da sagten die, ja, weiß der, wie die FIFA ist, das kann dauern, wissen wir jetzt auch nicht. Am selben Nachmittag kam das Urteil.
Oh, brutal.
Warum? Also, wir hatten es auf dem Schirm. Mhm. Aber klar, das war natürlich eine Wahnsinnsrecherche. Ne? Also, das kam nachmittags. Ich habe das Urteil relativ schnell mir besorgen können und habe es dann auch durchgearbeitet, wusste dann auch ziemlich viel. Ich habe ja sogar mal ein bisschen Jura studiert, kann also in solchen...
Diesmal wusste ich gar nicht.
Ja, eine meiner glorreichen Episoden. Nein, aber da habe ich schon ein ganz gutes, also ich weiß, wie man mit solchen Urteilen umgeht, mit solchen Texten umgeht, hatte dann auch schon relativ bald ein Verständnis, habe auch in der Nacht relativ wenig geschlafen, weil es einfach intensiv ist, man muss da ja einfach Arbeit reinstecken, ist ja auch okay. Ich war dann aber wiederum überrascht, als am nächsten Tag um 11 Uhr diese legendäre Mixzone mit Christian Keller gab, wo der anfing und erzählte was von Höchststrafe, die er gab.
Wo ihr alle im Regen standet?
Ja, vor allem er. Weil ich stand ja nicht vor der Kamera, sondern
das war so dahinter. Symbolisch.
Ja, eben. Also, und man also ihm anmerkte und auch seinem Team anmerkte, die hatten nicht die Nacht durchgearbeitet. Die waren noch nicht so weit. Ich war überrascht damals.
Was besser vorbereitet.
Boah, ja, weiß ich nicht. Also wir hatten auf jeden Fall mehr Arbeit reingesteckt.
Ja.
Unmittelbar.
Okay.
Darum weiß ich jetzt nicht, was an dem Abend, an dem Freitagabend passiert, wenn es Kass-Urteil kommt.
Ja, wir suchen ja momentan auch fleißig einen Stürmer, wie ich das jetzt auch den Nachrichten entnehmen konnte. Ist die Frage, ob wir überhaupt verpflichten dürfen. Ne?
Also das ist, glaube ich, schon eine Hoffnung. Und es gab wohl auch ein Signal aus Lausanne, dass das Urteil so kommt, dass im Fall der Fälle, wenn die Strafe bestätigt wird oder reduziert würde auf eine Sperre, dass diese Sperre dann jetzt im Winter stattfinden könnte. Was ja das kleinere Übel wäre.
Das ist wahrscheinlich auch der Kompromiss, auf den es hinauslaufen könnte.
Stell dir vor, du steigst ab. Und im Sommer kannst du keine Spiele verpflichten, aber hast eine Menge Spieler, die sagen, ja gut, zweite Liga tue ich mir nicht an und dann sind die alle weg. Dann kannst du auch mal gucken, wie du in der zweiten Liga mit der U21 auffüllst.
Es gibt nur eine Option, einfach nicht absteigen.
Ne? Wäre ein guter Plan. Oder als alter Romantiker sagt man, jö, dann steigen sie ab, sind dazu gezwungen, mit Weschenbach und Damian Downs und Co. zu spielen. Und dann nehmen sie die zweite Liga auseinander und steigen mit Glanz und Gloria auf und haben dann plötzlich eine Mannschaft voller Kölscher Jungs in der Bundesliga.
Klingt gut, klingt sehr romantisch und irgendwie auch, ja, würde ich sagen, unrealistisch. Aber wo wir beim Thema Realismus sehen, ich meine, ich habe die Anfangsfrage ja mit Steffen Baumgart gestellt. Ich meine,
stimmt, habe ich mich vorgedrückt.
Bist du einer dafür, bist du also FC-Fan, gar nicht mal als Journalist, dafür zu begeistern, zu sagen, mit ihm auch in die zweite Liga?
Ja, da gehören ja da erstmal zwei zu. Ich bin gar nicht sicher, ob er sich noch als Zweitligatrainer sieht. Ich glaube, dass Baumgarts Fußball sehr davon abhängig ist, dass er sich durch Erfolgserlebnisse selbst verstärkt. Ja. Wir haben es damals erlebt, in seinem ersten Sommer, also vor seiner ersten Saison, hat er vor den Testspielen, nach den Testspielen, hat er auf seine Mannschaft eingeredet, hat gesagt, Leute, wir gehen drauf, wir gehen mutig drauf und wenn wir überspielt werden und wir kassieren mal ein Gegentor, weil wir draufgegangen sind, kriegt hier niemand was zu hören. Solange wir an unserem Plan festhalten, ist es mehr oder weniger egal, was passiert, weil es wird funktionieren, wir müssen nur überzeugt sein. Ja. Und dieses ganze Überzeugungsding, mit jedem Erfolg wurde es ja auch besser. Man hat ja richtig gemerkt, wie die Mannschaft immer sich selbst verstärkte und plötzlich man auch gar nicht mehr diese Tage hatte wie früher, dass du ein FC-Spiel guckst und dann eine Viertelstunde denkst, boah, wann fangen die eigentlich mal an? Sondern die gingen ja auf den Platz und ab der ersten Minute flogen die dem Gegner um die Ohren und das hatte ja irgendwie diese auch Ästhetik an diesem Power-Fußball. Aber ich glaube, wenn dir bei dieser Art Fußball die Überzeugung ausgeht, dann kann der Trainer von außen natürlich noch reinrufen und Energie zuführen sozusagen. Aber das ist, da gibt es, glaube ich, Grenzen. Und da gab es zuletzt ein paar Momente. Ich war auch in Leipzig bei dem Spiel. Da war es so, Leipzig, unfassbare Truppe. Mhm. Also, Xavi Simons, sowas siehst du in der Bundesliga nicht oft und auch nicht lang. Der wird ja bald wieder weg sein. Mhm. Das war einfach beeindruckend, was die für ein Fußball spielen. Der FC ist ja dann irgendwie, hat er lange 0-1 verteidigt noch, nach diesem blöden Elfer, aber war natürlich völlig unterlegen, weil Leipzig überragend spielt, aber war alles okay, hatte noch durch, ne, Waldschmidt Chance und so, hättest sogar nach 40 Minuten 1-1 stehen können, ohne dass du annähernd deren Niveau hattest, aber okay, Ergebnissport. So, und dann gehst du halt in den letzten, was waren das, 5-6 Minuten, ersten Halbzeit gehst du unter und dann gingen ja die Köpfe runter, weil natürlich die dich auseinandergeschraubt haben und wirklich weggespielt haben. Mhm. Und da habe ich gedacht, und darin habe ich wenigstens Erfahrung, als alter Nichtskönner auf dem Fußballplatz zu stehen und zu denken, ja, leck mich doch, ey. So, dass du wirklich irgendwann die Schnauze voll hast und sagst, ja, Mann, der ist halt einfach sehr viel besser als ich. Und jetzt läuft sie nicht, jetzt wirst du auseinander. Und irgendwann winkst du ab und muss ja nicht deinen Mitspieler anschreien, aber irgendwann winkst du ab und sagst, wisst ihr was, die können mich alle am Arsch. Naja. So, und diese Haltung hatten die, und das hat Baumgart ja komplett auf die Palme gebracht, zu Recht, weil in seinem System kommt das nicht vor, also in seinem Fußballsystem, was anderes, aber in seinem gesamten Verständnis von mannschaftlichem Auftreten und Zusammenhalt kommt es nicht vor, dass du, wenn du mal eben von der Champions-League-Truppe innerhalb von 5 Minuten 3 Gegentore frisst, dass du dann sagst, wisst ihr was, die können mich, dann macht euren Scheiß allein. So. Und da habe ich mal das Gefühl gehabt, da ist denen die Überzeugung ausgegangen, da ist denen auch so ein bisschen die Freude am Verteidigen und am aus dem Sarg springen ja auch, ne, am Comebacks versuchen ausgegangen und auch ein bisschen die Power. Und da war auch hinterher Baumgart ganz schön durchgerüttelt. Ja. Ich erinnere mich, wie er nach dem Spiel sich hinstellt und wirklich auch voll auf die Mannschaft ging, wo ich fast sowas wie Mitleid hatte. Hm. Weil Leipzig war überragend. Da laufen Leute, die kosten 50 Millionen und fressen dich auf und nehmen dich auseinander und das passiert im Fußball. Und dafür muss ich, ich muss kein Verpisser sein, um von einer überragenden Mannschaft auseinandergenommen zu werden. Ja, ja. So, und dann finde ich es nur menschlich, dass ich sogar eben objektiv den Fehler mache und sage, wisst ihr was, dann bin ich jetzt hier erstmal raus, weil ich habe keinen Bock mehr. So, ich kann es sehr gut nachvollziehen.
Also ich fand das interessant, weil es war ja dann, hat ja dann auch die Pressekonferenz zwei Tage später gegeben, vor dem Pokalspiel in Kaiserslautern. Ja. Und hat die Mannschaft da nochmal aber wirklich von sowas in den Senkel gestellt. Und das war ja das erste Mal.
Ja. Und Kaiserslautern haben wir ja dann gesehen, wie es ihm gedankt hat, die Mannschaft.
Ja, also im Prinzip war es ja in Kaiserslautern noch schlimmer, weil die Kaiserslautern ja bei weitem nicht das Niveau von Leipzig und noch nicht mal das Niveau vom FC hatte.
Ich hab mir wirklich ein paar Spiele von Lautern angeguckt, weiß ich gar nicht, weil ich irgendwie gucken wollte, was der Solo so macht. Und weiß ich, manchmal guckt man einfach auch mal zweite Liga, weil es zeitlich passt.
Ja.
Und also, die können nicht viel. Die haben auch genauso gespielt, wie es erwartet war. Der Fußball ist ja auch auf dem halben DIN A4-Blatt erklärt, den Lautern da spielt, den sie aber jetzt gegen Köln auch sehr erfolgreich gespielt haben. Aber auch da hat man dann gesehen, und das ist so eine Befürchtung, die ich habe, dass der Mannschaft so ein bisschen der Glaube ausgeht, die Überzeugung ausgeht. Und wenn man ehrlich ist, der Fußball den Baumgart da spielen lässt, so stringent das alles ist, der besteht nun mal zum Großteil aus Überzeugung.
Das stimmt.
Und wenn du den Faktor rausnimmst, da bleibt nicht viel, weil, also taktisch flexibel, ich bin ja tatsächlich um die halbe Welt geflogen, um vor einem Jahr in Texas zu sehen, in Austin, wie der FC gegen den VfB Stuttgart eine Dreierkette gespielt hat. Das war die einzige Dreierkette, die, glaube ich, Baumgart jemals zur Aufführung gebracht hat.
Auch ziemlich in die Binsen.
Ja, stand 0-4 zur Halbzeit. Wir haben uns die Bäuche gehalten vor Lachen. Er sagt ja, er spielt keine Dreierkette. Ausgeschlossen. Er sagt ja auch grundsätzlich, es gibt kein anderes Verhalten. Also wir haben es ja auch gesehen letzte Saison, als plötzlich der FC mal in Unterzahl spielte, wie plötzlich das Coaching dann ausfiel. Ne? Also wie sich plötzlich alles auflöst. Es gibt sehr wenig Ansätze von einem Plan B.
Ja.
Und das ist bei mir so ein bisschen eine Sorge, die ich habe, denn ich will jetzt ja nicht der Unglückspropheten sein. Aber Baumgarts Abschied mit Paderborn, das waren 20 Punkte.
Ja.
Ich habe neulich einen alten Spiegelartikel mir rausgekramt. Da ging es um den Paderborner Abstieg. Und dann schrieb der Spiegelkollege: Super Fußball, schade, dass ihr weg seid. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Das war echt toll. Wo ich so gedacht habe: Ja, aber 20 Punkte. Damit bist du Top 10 der schwächsten Absteiger der Bundesliga-Geschichte.
Ja.
Also mit 20 Punkten abzusteigen und dann auch noch eine Tugend draus zu machen, dass man es in der zweiten Liga weiter versucht, habe ich so gedacht. Ja, nee, Freunde, vielleicht musst du in der Bundesliga als einer von Nummer 18 Bundesliga-Trainer, als Teilnehmer an einem der wirklich größten Sportwettbewerbe der Welt, muss man einfach mal sagen. Wir reden von der Fußball-Bundesliga. Da geht es nicht darum, ja komm, Hauptsache wir zeigen Haltung und dann werden wir da abgeschossen.
Mhm.
Wenn du mit 20 Punkten absteigst, kannst du natürlich sagen, auch damals übrigens auch eine Parallele, Paderborn hat damals versucht, sich in diesem Erstliga-Jahr zu sanieren. Die haben sehr wenig investiert, hatten wirklich auch eine Mannschaft, die nicht sehr viel hergegeben hat. Darum, man konnte es auch auf die fehlende Investitionsbereitschaft der sportlichen Leitung schieben, kein Problem. Aber 20 Punkte sind echt 20 Punkte.
Und, ja, das ist
und wenn man jetzt mal auf die Kölner Mannschaft guckt, also 6 Punkte, egal ob jetzt Hector weg ist, ob jetzt Skiri weg ist, 6 Punkte, das ist wirklich wenig.
Das ist brutal und ich muss dazu auch noch was loswerden und zwar im Prinzip kann ich fast nur bestätigen, es ist so, also erstmal Punkt 1, ich habe die Pressekonferenz mir gestern dann angeschaut und dann ist mir so aufgefallen, da kamen dann manchmal so Sachen, die sich halt immer wieder wiederholen bei ihm so und da kommt so ein Spruch von wegen, ja wir müssen bei uns bleiben und dann verdrehe ich
klar
immer
bleiben,
die Augen.
Klar bleiben.
Ja, ich weiß ja, was er meint, aber ich habe das schon 99 Mal gehört und jetzt sage ich mir, wenn das mir schon so geht, wie geht es den Spielern? Die den ja auch schon, zumindest einige davon, schon 2 Jahre lang haben, da geht vielleicht irgendwann mal, ist einfach der Reibungsverlust zu groß. Du hast es schon zu oft gehört, ne? Du bist schon zu oft angeschrien worden, du bist schon zu oft irgendwie motiviert worden. Also ich habe manchmal das Gefühl, Baumgart fehlt so ein bisschen so, dass die Breite. Er ist so, ich würde nicht sagen One-Trick-Pony, das klingt ein bisschen zu heftig, aber es geht schon durchaus in die Richtung. Er kann eine Sache wirklich richtig überragend gut, da ist er wahrscheinlich was die Motivation angeht, seine Spieler anzutreiben, da würde ich ihn fast schon im Bereich der Champions League sehen. Leider ist das drumherum, das In-Game-Coaching, wie das heute so schön heißt, dann überhaupt, dass man vielleicht auch mal einen anderen Spielansatz wählt, ne? Dass man all diese Dinge, das fehlt mir bei ihm. Und wir sind jetzt in einer Situation, wo wir halt mit der einen Sache überhaupt nicht mehr weiterkommen. Und dann gibt es jetzt für mich nur zwei Sachen. Entweder schafft Baumgart das jetzt auch sich selbst persönlich nochmal zu verbessern und auch besser zu werden in anderen Dingen, oder ich schaffe es eben nicht. Weil, und das sage ich jetzt mal, ich liebe meinen Verein, den 1. FC Köln. Steffen Baumgart ist der, der den Verein so ein bisschen wiederbelebt hat. Mhm. Aber wenn er es nicht mehr hinkriegt, irgendwann ist der Punkt dann halt leider da, wo es vielleicht nicht mehr passt. Ne? Weil wir dürfen einfach nicht absteigen. Das wäre eine Vollkatastrophe. Das haben wir ja eben noch besprochen. Ja, ja. Weil was dann finanziell in Köln los ist, eventuell mit Sperre und allem drum und dran. Gute Nacht, Marie. Also das darf nicht passieren. Also ich mache mir wirklich allergrößte Sorgen um den Fall.
Jetzt stelle ich dir aber eine Frage, damit du sie mir nicht stellst. Wenn du dir Baumgart anguckst als Gesamtkunstwerk und dir dann die Frage stellst, passt der eigentlich zu Professor Keller?
Nein.
Da muss man eigentlich sagen, der FC hat ja so Dinge wie datenbasiertes weltweites Scouting. Da ist ja nun mal Teil der Idee, ist ja, dass du einen Mittelstürmer aus Simbabwe findest, der über Dubai nach Norwegen gekommen ist und da in der zweiten Liga jetzt 78 Tore geschossen hat. Ja. Das ist ja so ein bisschen die Vorstellung. Ich kann natürlich immer versuchen, den Kapitän eines der besten Vereine der zweiten Liga zu holen, wie bei Paccarada, so, aber die sind ja alle komplett durchgescoutet. Ich meine, die ganze Welt ist durchgescoutet. Ne? Mhm. Also man darf jetzt auch nicht davon ausgehen, dass man irgendwelche super Schnäppchen irgendwo findet oder so. Aber wenn ich wirklich nur den deutschen oder deutschsprachigen Markt scout, und das sieht ja nun mal so aus beim FC, also ich habe Steffen Baumgart nie sagen hören, dass er nur Spieler haben will, die Deutsch können. Aber es wird halt auch nur Deutsch geredet beim 1. FC Köln. Darum, ich glaube, man schränkt sich so ein bisschen ein mit dem Scouting. Und ich glaube, das kann einem Christian Keller nicht gefallen, denn Keller ist wirklich das ist eine Maschine. Das ist ein hochintelligenter Mann, einen wahnsinnig breiten Blick hat und auch riesige Pläne hat, dass da ein Trainer steht, der sagt, wir schränken uns beim Scouting ein, wir beschränken uns auch bei einer Taktik, nicht bei der Art, Fußball zu spielen. Mhm. Also, dass man sagt, man will weit vorne spielen, man will hohe Ball gewinnen, und das finde ich cool. Passt ja auch zum Standort. Trotz allem, ich kann mir schon vorstellen, dass Christian Keller auch einen A-Trainerschein hat, hält ja auch gerne mit, dass dem auch so ein paar taktische Varianten einfielen, die er gerne mal am Platz sehen würde. Ne? Und da denke ich manchmal vielleicht, ich habe auch, es ist ja immer nur Gefühl, weil es redet ja dann offen niemand, aber ich habe schon das Gefühl, am Geisbockheim so grundsätzlich ist es nicht mehr so, dass man sagt, ja gut, aber wir haben dem Steffen hier alles zu verdanken, der wird für immer Trainer bleiben und entscheidet selbst, wann er geht. Das glaube ich nicht. Der wird, wenn man ihn realistisch beurteilt, sollte er jetzt, sagen wir mal, auch gegen Darmstadt nicht gewinnen und gegen Mainz nicht gewinnen, dann gibt es, glaube ich, in der Analyse, und Christian Keller ist ein Riesenanalytiker, da gibt es in der Analyse eine Menge Punkte, wo man dann ganz klar sagen kann, das endet jetzt hier, das ist dann nicht ungerecht und das ist auch nicht gemein, sondern das ist einfach das Geschäft. Steffen Baumgart selbst.
Das sagte er selbst.
Ja, letzten Sonntag, ich wusste gar nicht, was ich damit machen soll, ich habe es mehr oder weniger totgeschwiegen. Letzten Sonntag sitzt Christian Keller im Doppelpass und gibt gefühlt dem Trainer eine Jobgarantie. Mhm. Am nächsten Tag sagt Steffen Baumgart, ja, gut, ihr wisst alle, wie das Geschäft läuft. Mhm. Ja, also da darf man wirklich nicht viel drauf geben. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass du aufgrund einer professionellen Analyse kann man vertreten, dass irgendwann der Punkt erreicht ist, wo du sagst, okay, Steffen Baumgart, 6 Punkte aus dann womöglich 12, 13, 14 Spielen. Das endet jetzt hier, weil wir brauchen einen neuen Impuls. Ja, und der also, kommt gerade nicht.
Ich bin ja auch weit davon weg, ihn jetzt loswerden zu wollen. Mir wäre es ja am liebsten, er wird den
Total.
Wieder kriegen. Das glaube ich, das wird vielen so gehen. Es gibt natürlich immer ein paar, die da auch persönlich nicht mit klarkommen oder so. Aber das ist ja in der Breite nicht so. Also die meisten würden ja schon gerne diesen Trainer behalten. Aus den Gründen, die ich eben nannte. Er hat es ja auch geschafft, das Stadion anzuzünden. Da wurde ja auf einmal richtig schöner Fußball gespielt. Oder zumindest wilder, gut aussehender Fußball mit vielen Toren. Ja. Die meisten für den FC. Also das hat schon gut ausgesehen.
Ja, natürlich nicht verwöhnt. Ne?
Ja, absolut.
Ja, Stadion anzuzünden war in Köln nie das Problem.
Er hat den Punktrekord geschafft in dem neuen Jahrtausend. Also die Platzierung, stimmt. Siebter Platz. Aber wir haben zwei Spieltage vorher noch, das war für mich das Allerschönste, zwei Spieltage vorher hatten wir noch sehr, nicht nur theoretisch, sondern sogar noch Möglichkeiten auf die Champions
League. Total.
Ja. Und das meiste, was ich am meisten genossen habe, ich habe mir wirklich jede einzelne Sportsendung angeschaut, wo die das dann auch sagen mussten.
Ja, ja.
Muss. Also, und zwar diesmal ohne das spöttische Grinsen, was sonst immer kommen. Ja, und der FC hat damit tatsächlich noch realistische Chancen auf die Champions League. Ich habe da nur noch mal wiederholen.
Ja. Ich fand sogar, theoretisch wäre das zweite Jahr schlechter als das erste Jahr gewesen mit Platz 11. Ich fand es aber, also erstens die Delle, von der wir schon gesprochen haben, und dann eben diese Wahnsinnsbelastung durch diese komprimierte erste Saisonhälfte
wegen der Winterwehr. Alles zusammen,
ne? Ja, darum, also ich fand die zweite Saison nicht schlechter als die erste.
Ich fand sie auch nicht schlechter. Sie war nur halt dadurch diese Karnevalsstelle, die ja am Anfang schon Thema war, hat sie natürlich dann auch die Platzierung gekostet. Das hat die gute Platzierung gekostet. Ja. Ansonsten wärst du wahrscheinlich noch sogar wieder in diese Richtung gelaufen.
Ja. Baumgart ist jetzt zumindest in meiner Laufbahn der 18. Cheftrainer.
Oh je.
Allerdings ohne.
Ich habe meine noch nicht gezählt.
Ohne Holger Gerke und so. Also seit ich darüber berichte, mein erster war tatsächlich Lean. War auch nicht ganz einfach, aber da war ich ja noch jung. Und ich finde Baumgart als Trainer echt gut. Also er ist total fleißig, er hat einen Stil, auch einen erkennbaren Stil, er bleibt bei sich und so. Das. Ich finde das alles total super. Also ganz sowieso jedem, dass er Erfolg hat. Ne? Jeder, der hart arbeitet. Genau. Jeder, der
ich habe auch selbst Markus Gisdol Erfolg gewünscht. Und er hat den ja zwischenzeitlich sogar. Ne?
Ja, okay. Durchaus. Nee, darum, also loswerden, weiß ich, aber ich glaube, wenn man es analysiert, in der Bewertung, gibt es mittlerweile, losgelöst von diesem Sechs-Punkte-Desaster, muss man einfach mal ehrlich sein, losgelöst davon, gibt es Gründe zu sagen, ja, und wir beziehen diese bisherige Ausbeute auch auf das Wirken des Trainers.
Ja, ja. Ja, also wir können natürlich hier, da machen wir natürlich immer eine Theke philosophieren.
Ja, klar,
deswegen heißt der Podcast ja auch so. Aber letzten Endes muss die Mannschaft spielen und der Trainer muss die Mannschaft einstellen. Wir werden morgen die Bayern hier haben. Ich kann mir vorstellen, es wird nicht so ein schöner Abend, aber wer weiß, man hat ja im Fußball schon die Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. Also vielleicht schafft auch der Geißbock das morgen. Ne? Also
vor der Apotheke zu kotzen?
Mir reicht es, wenn die ins Bayern-Tor reinkotzen. Also, nein. Also letzte Bayern-Sieg, oh Gott, da hat Novakovic, glaube ich, noch Tor gemacht, das 3-2 nach
2-0. Wo wir das gedreht haben,
Louis van Gaal war Trainer bei den Bayern.
Ich war nicht im Stadion.
Also da war mein Sohn, hatte glaube ich Geburtstag und da ist der glaube ich 10 geworden. Ne? Der ist mittlerweile 23. Ne? Also ja, also kannst du dir ungefähr vorstellen, ne, dass, also zum Beispiel Jonas Hector hat nie gegen die Bayern gewonnen. Er hat 11 Jahre Profi, ne? Und er hat gegen die Bayern nie gewonnen. Er hat 2012 angefangen, da waren 2-3 Unentschieden dabei, ansonsten nur Klatschen. Ne?
Ja, das ist schon... Also ich denke immer, wenn es im DFB-Pokal, denke ich immer, Kinder, wie die Zeit vergeht, weil 91, das Finale, und ich war wirklich beruflich oft beim Pokalfinale, wenn ich da alles gesehen habe, Nürnberg und Aachen und, glaube ich, gefühlt 100 Mal Bremen, die Bayern natürlich, was da schon für Truppen aufgetaucht sind, um Pokalfinale zu spielen und der FC... Jetzt ja nun mal wieder nicht, schafft es über 30 Jahre lang nicht ins Pokalfinale zu
kommen. Ja, das ist schon, ich meine, eine Mannschaft, die 10-mal im Pokalfinale stand, ne? Also zwischen 54 und 91, 10 Endspiele, das muss man sich mal vorstellen.
Das ist dann so, das ist wieder dein zweiter FC Köln.
Ja, das ist wirklich so. Also, das ist auch wieder der Punkt. 91 letztes Finale, ne? Und dann noch 2-mal Halbfinale gegen Leverkusen. Rigobert Song noch ein Tor gemacht, ne? Glaube ich. Ne? Und das Landesliga.
Oh Gott, da war ich auch.
Also und ging natürlich das unvergessene Halbfinale gegen den VfL Wolfsburg.
Da war ich auch.
Sigi Reich.
Da hatten wir Abiball. Am Tag des Finals hatten wir Abiball.
Oh oh.
Und wir haben alle gesagt, gut, dann kommen wir halt ganz spät. Erst vor, haben wir damals noch, da gab es ja noch gar keine Möglichkeit. Sind wir ins Reisebüro, haben Lufthansa-Flüge gecheckt, weil damals war das Pokalfinale auch eher nachmittags, hatte ich im Kopf. Ja. Samstag nachmittags. Und wir hatten dann eigentlich den Plan, wir fliegen dann zum Pokalfinale und kommen dann nach dem Finale direkt von Tegel nach Köln geflogen und in die Wolkenburg zum Abiball als Pokalsieger. Weil es war für uns völlig klar, dass sie ins Finale kommen würden. Ne?
Tja, das haben viele damals gedacht und ich glaube beim FC auch.
Ich sitz Oberrang Nord und der Siegerreich macht die Bude, das weiß ich noch. Ich kann mich richtig, wenn ich jetzt die Augen schließe, sehe ich dieses Tor.
Ja, das ist, war es nicht das gleiche? Nee, war das andere Tor. Ich hatte das Nottingham-Tor, ist ja auf der anderen, also Südkurve. Ne? Also, das ist wieder mein Trauma. Ne?
Also, so viele Traumata.
Ja, ja, ja. Aber gut, es gab ja zum Glück auch schöne Tage. Wann war das nochmal?
Hannover 2000.
Ja, 5-3. Ja, das war natürlich schön. Ja, da habe ich auch den...
Mainz 2017.
Oh,
doch,
natürlich, also um Gottes Willen, ist ja nicht so, als wenn wir nur Scheißtage gehabt hätten. Aber so dieses, ich glaube, das Highlight war wirklich Mainz. Also dieser 20. Mai 2017, ja. Was den neuen FC angeht, den zweiten FC Köln, war das absolute Highlight.
Das stimmt.
Also was dieses Jahrtausend angeht, da geht da nichts drüber. Also was wir da gefeiert haben, das war ja, da hätte 10 Meisterschaftsfeiern der Bayern. Ne? Also kann da nicht mithalten. Ne? Also,
das kannst du laut sagen.
Ich hoffe aber, dieses Jahr drücke ich den Bayern die Daumen. Die müssen Meister werden. Also doch nicht Leverkusen. Obwohl, ich verlasse mich auf Leverkusen in der Rückrunde, haben die bisher immer versagt. Das werden die auch diesmal schaffen.
Da geht mir aber zur Zeit ein bisschen die Fantasie aus, wenn ich mir die Truppe angucke.
Ja, ich gucke es mir lieber nicht an, weil dann habe ich auch... Ich hab auch das Spiel gegen den FC nicht gesehen. Ich hatte an dem Tag eine Familienfeier und da ging es nicht. Und naja, dann habe ich hinterher gesehen, naja gut, machst du ja auch nicht angucken. Ne?
Das war auch schmeichelhaft, muss man leider sagen. Es ist.
Aber wenn wir nicht so einen guten Torwart hätten, ne? Also der hat ja auch an dem Tag wieder Klasse gehalten. Ja, ne? Ja. Also, man hat es davon abgesehen, was macht eigentlich Timo Horn? Weißt du was? Also Viktoria Köln trainiert er. Das ist das letzte Mal
nicht.
Auch nichts gehört. Ne?
Nö. Also ich habe mal gehört, er war mal eine Weile.
Weil er ist ja nicht zurückgetreten im Gegensatz zu dem Sektor. Ne?
Ich meine, er war mal auf Menorca eine Weile. Da haben die, glaube ich, ein Feriendomizil und habe da irgendwie trainiert. Aber er ist jetzt auch nicht irgendwo im Gespräch.
Ne? Das ist schon ein ziemlicher Absturz. Ne? Kann man schon. Also ich will jetzt nicht, um Gottes Willen, ihm zu nahe treten. Ich würde ihm auch gönnen. Ich würde ihn auch gerne mal woanders sehen, ob er sich da anders entwickelt.
Der hat 2016 in Rio im Finale gestanden.
Ja, ja.
Er hat Silber geholt. Ja, das,
danach fing es aber auch an. Ne?
Ja, aber es ist aber kein Fliegenfänger. Ja, aber er hat auch 2021, hat er auch noch mal... Also, rund um diese ganze Relegationskiste. Ich fand, er hatte schon, er hat sich nicht in dem Maße verbessert, wie man es irgendwie immer erwartet hat von ihm. Aber ich fand nicht, dass er einen Zusammenbruch hingelegt hat und plötzlich sich die Dinger selbst reingeworfen hat.
Das war so ein stetiges Ding. Ich hatte immer das Gefühl, es wurde immer so ein bisschen weniger. Du machst das als Fan an so Dingen fest. Früher hatte ich so, das Gefühl habe ich jetzt manchmal bei Schwäbe, gar keine Sorgen.
Ja.
Also nach dem Motto, ja, ich habe da hinten einen stehen, wenn der den Ball nicht hält, dann war er auch unhaltbar.
Ja.
Und bei Timo wurde das mit der Zeit von Anfang, ich war ja totaler Timo Horn-Fan, will ich nicht sagen, aber...
Na gut, wir hatten einen Kölner im Tor stehen. Also muss ich mal vor, also Leipzig hat nicht mal einen Deutschen auf der Bank und wir haben einen Kölner im Tor, das ist schon was.
Auch das habe ich ja jetzt bei der Recherche fürs Hector-Buch gemerkt, weil es ist natürlich auch sehr viel FC-Buch, bleibt ja nicht aus. Und immer wieder so die ersten Jahre überragender Torwart, tralala. Also das wird immer gerne vergessen.
Genau.
Die ersten Jahre waren wirklich toll.
Ja.
Die waren wirklich gut. Und das war nicht nur, weil der Stöver so defensiv spielen hat lassen, was ihm zugute kam, kommt jedem Torwart zugute. Aber es war wirklich eine gute Leistung. Der war schon verdient da oben.
Total.
Also auch, dass er dann so in Rio im Finale gestanden hat.
Genau.
Wobei den Ball von Messi kann man vielleicht an einem guten Tag auch halten. Kein Elfmeter gehalten, ist für einen deutschen Torwart nie gut. Aber egal, das nur am Rande. Also, aber er war wirklich richtig, er war ziemlich oben auf und war ja wirklich auch im weiteren Kreise des DFB.
Ja.
Und dann irgendwie wurde es aber dann immer weniger und dann wurde es auffällig. Irgendwann wurde es dann immer auffälliger, du fingst immer öfter an, über Tore zu diskutieren, was du vorher nicht gemacht hast. Und ja, und letztendlich hat es dahin geführt. Und der Schwäbe ist einfach momentan ganz klar der bessere Mann. Ne?
Ich habe damals gestutzt, als Uwe Gospodarek kam, der ja ein sehr offener, selbstbewusster Typ ist. Mhm. Das ist Bayerische an sich. Wenn man dir was fragt, gibt man eine Antwort.
Ja, und ich auch mal ganz
gut. Ja, und wir hatten mal ein Gespräch in der Sommervorbereitung, da war er gerade neu. Und da hat er sehr deutlich, und es, darum kann man es ja auch jetzt hier sagen, es wurde dann auch so autorisiert sogar vom FC, mhm. er hat sehr deutlich gesagt, dass der Trainingsrhythmus von Timo Horn nicht seiner ist.
Mhm. Und das ist schon eine ziemlich kernige Aussage.
Ja,
ne?
also in
bajuwarisch.
Wir reden ja immer noch vom Hochleistungsbereich Bundesliga, ne?
Ja, ja.
Wo ich immer davon ausgehe, weil es ist immer so blöd, über Geld zu reden und so. Ne? Aber es sind natürlich Leute, die werden mit Kohle zugeschüttet. Und wirklich, das sind die Besten der Besten. Ne? Und, mhm. Und dann erwarte ich einfach, dass sie jeden Stein umdrehen. Dass sie in jedem Training, gar nicht mal, dass du sagst, ich trainiere mich jeden Tag kaputt, das geht ja auch nicht, du musst ja auch irgendwie dosieren. Aber dass einfach man alles tut, um maximale Leistung zu bringen. Und mhm. da war, das war zumindest Gospodariks Ansicht und dem traue ich da ein Urteil zu, der hat gesagt, der ist nicht beim Maximum. Mhm. Und das ist vielleicht ein Problem, ne, dass dieses, was man so als so langsames Bröckeln wahrgenommen hat.
Sich so verstetigt.
Ja, das hat so nicht das Maximum mehr erreicht.
Ja, ne, und das, klar, und dann geht natürlich dann irgendwann auch die Unruhe los und dann versucht der Verein dagegen zu halten, stellt da irgendwelche drei Paraden im Jahr als, ne, so als das Beste dar und dann fühlt man sich jetzt verarscht als derjenige, der als Kritiker dasteht, natürlich welcher Hater. Da wurde ja auch dann teilweise behauptet, ich glaube, da hat sich dann teilweise auch was entwickelt, dann wollte der Timo natürlich auch die sportliche Antwort geben,
ist
vielleicht auch verkrampft, kommt alles zusammen. Ne?
Und ja, dann ist natürlich Köln, neigt ja dann dazu, also dann Hater ist ja, das ist ein Stichwort. Ne? Also plötzlich ist dann Timo der Buhmann und jedes Gegentor wird seziert und immer ist es dann direkt Torwartfehler. Mhm. Und dann nimmt es so eine Dynamik. Ne? Und gleichzeitig haben natürlich, weil es ja auch wichtig ist, der muss ja selbstbewusst sein, natürlich sagt man ihm im Verein und auch seinem Berater, sagt ihm von morgens bis abends, nee Timo, bleib bei dir, bleib klar, du kannst es doch. Weil du kannst ja einem nicht sagen, okay Timo, ganz ehrlich, Katastrophe und jetzt reiß dich mal zusammen und krieg mal den Arsch hoch. Das funktioniert ja nicht.
Ja, ne?
Vielleicht hätte man es auch versuchen können. Aber das hat sich dann auch ein bisschen verstetigt. Aber dann neigt, also das ist ja auch beim FC Teil der Vereinskultur. Ne? Ich will jetzt nicht über Alex Werle anfangen, aber das treibt ja teilweise wirklich Blüten. Da kann ich wirklich so kaputt lachen, als was Alex Werle mittlerweile dargestellt wird. Ne?
Ja gut, das ist natürlich teilweise, hat das auch damit zu tun, dass man ihn manchmal zu viele Lorbeerkränze geflochten hat. Ne?
Ja.
Dass man gesagt hat, also, das ist das Finanzgenie und also.
Da
ist
wenn ich das mal sagen darf. Ne? Ich habe also nämlich das sage ich auch meinen Kumpels.
Darfst du gerne, oder? Darfst du ja alles sagen.
Ich sag's mal, eines der schärfsten Schwerter unserer Zeit, ne, ist ja die Suchfunktion. Das sage ich meinen Kumpels immer in unserem FC-WhatsApp-Chat. Ne, da werden ja auch, wie es halt so ist, ne, das wird ja jeden Tag wird Spieler A wird abgeschrieben und Spieler B wird in den Himmel gelobt. Und wenn du ein Jahr später mal drauf guckst, dann guckst du und sagst so, der Chabot kann ja nichts und Selke schießt uns zur Meisterschaft. Und ein halbes Jahr später denkst du so, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das so gut gealtert ist. Und ich gucke dann sehr gern nach und auch allein, um mich selbst davon abzuhalten, zu oft, zu vorschnell auch zu urteilen, weil man neigt ja dazu. Und ich habe es dir auch selbst neulich gesagt, darum darf ich dir sagen, der einzige Text, über den jemals Werle das Finanzgenie stand, war ein Text im Express von Alex Haubrichs. Der ja sich als Kritiker und auch sehr gut und sehr fundiert auch profiliert hat. Finanzgenie Werle, ich habe es nachgeschaut in unseren Archiven, da ist die Rundschau angeschlossen, da ist natürlich der KSDA drin, da ist der Express drin. Ja. Finanzgenie Werle ist genau einmal.
Ist echt nur einmal
in
der Dumont-Presse erwähnt worden. Ja, okay. dann vielleicht Guru, hast du auch mal unter Guru geguckt, oder?
Guru, ja.
Ist halt Finanzguru.
Kann ich zumindest für mich ausschließen.
Nein, also nicht.
Er hat natürlich, er ist ja auf jeder Jahreshauptversammlung ist er ja gefeiert worden.
Aber du hast natürlich nicht die Bild-Zeitung, ne? Also die hast du nicht unter Kontrolle.
Ne, nee, ganz gewiss.
Also, es ist also so, dass dieser Begriff schon damals oft gefallen ist. Natürlich auch dann in der Weitererzählung. Ne? Da hat er was gelesen, das Finanzgenie. Ne? Und ja. Ja, das ist natürlich klar, da hat sich natürlich viel daraus ergeben, dann ging es dem Verein schlecht und schon wurde. Ich will mich da gar nicht drauf einschießen. Also ich bin jetzt einfach nur auf Timo Horn gekommen, gerade nach dem Motto, was ist eigentlich aus dem geworden? Ja, weil das würde ich an dieser Stelle gerne loswerden. Ich würde ihm schon noch eine weitere Karriere wünschen.
Ja,
und er soll auf jeden Fall noch irgendwo beweisen, dass er es kann. Ja. Das würde ich nämlich gerne sehen.
Ja.
Das wäre, glaube ich, für ihn auch interessant, weil in ihm steckt ein guter Torwart. Ohne Zweifel.
Ja.
Den haben wir beim FC in den letzten Jahren, das ist meine persönliche Meinung, nicht mehr gesehen.
Ja.
Nicht mehr den guten, den Anfangshorn. Und vielleicht kriegt er den ja noch mal raus, aber dafür braucht er einen Neuanfang. Aber ich glaube, die Chance gibt man ihm aktuell jedenfalls nicht.
Und was man allerdings immer gesehen hat, auch bis zu seinem letzten Trainingstag, ist, dass Timo Horn nicht nur ein guter Torwart ist, sondern einfach auch ein Riesentyp.
Ja.
Das hat mich wirklich schwer beeindruckt. Wie der nach wie vor, der war ja nun mal auch das Gesicht des S oder eines der Gesichter beim FC.
Klar, mit Hector zusammen, die zwei sind ja durch den Dünn ganz ja wirklich sehen.
Und wir haben es ja jeden Tag am Trainingsplatz gesehen, wie der sich um wirklich groß und klein gekümmert hat. Jeden Autogrammwunsch, jedes Selfie und aber auch wirklich nicht abgearbeitet, sondern herzlich. Also der ist wirklich mit den Leuten, er hat geplaudert und geschäkert, einfach der hat richtig ausgestrahlt.
Ja,
total positiv, obwohl ich mir echt gut vorstellen kann, dass es für ihn bitter gewesen sein muss. Ne?
Das war bestimmt.
Das ist ja schon eine Fallhöhe gewesen.
Ja, absolut.
Aber das hat er super
gemacht. Meines Erachtens auch ein bisschen mitbeteiligt war. Du hast den Rhythmus erwähnt oder besser gesagt, Uwe Gospodarek hat das
getan. Würde ich nie sagen, ich will nie anmaßen.
Schließen wir das Thema Timo Horn an dieser Stelle ab, wünschen wir aber auch trotzdem alles Gute. Ja, ich denke, jetzt haben wir mit Nachspielzeit sozusagen schon 90 plus 5.
Achso, ja, das passt eigentlich noch.
Das sind wir genau mittendrin. Das heißt, wir könnten natürlich noch eine Verlängerung machen. Mensch, Christian, mit dir könnte ich hier noch 2 Stunden reden. Also,
da ist angefangen.
Ja, so ungefähr. Ne? Also, was hast du noch auf dem Herzen, wenn du noch was loswerden willst? Bitte nutzt die Gelegenheit. Also, dann alles ist raus. Wolltest du schon immer irgendwem was ein Stammbuch schreiben? Oder?
Oh,
ansonsten, ich habe noch 10 Fragen bestimmt hier stehen aus der Tagesschau. Warte mal. Nein. Okay, steigen wir ab oder nicht?
Irgendwie nicht. Ich habe nichts gefühlt. Also ich glaube, es liegt auch daran, dass natürlich da oben gepunktet wird, wie verrückt. Mhm. Ist ja unfassbar. Ich habe geguckt, vor dem Spiel in Leipzig, vor dem FC-Spiel in Leipzig, war Leipzig der stärkste Tabellenfünfte aller Zeiten. Also in jedem anderen Jahr. Ne? Ich glaube, Leverkusen hätte letztes Jahr mit der jetzigen Ausbeute, hätten die 8 Punkte Vorsprung vom Zweiten gehabt.
Ja.
Also das ist die Punkte da oben ja wirklich entfesselt.
Die Zweiteilung ist immer schlimmer. Oben ist ganz heftig und unten auch.
Ne? Geldrangliste, guckst dir an. Ne? Ja, das ist schon, also klar, Union, wobei Union tut ja mal so, als hätten sie kein Geld. Geht mittlerweile auch das große Geld aus.
Da jetzt ja auch ein Investorenverein.
Ja, das sind die alle. Augsburg hat auch Investorenkohle bis unter das Dach. Also,
ne? Das Thema hatten wir ja.
Frankfurt, also die nennen sich Freunde der Eintracht. Ja gut.
Naja, das ist alles, also das, wir hatten ja eben schon darüber gesprochen, auch beim FC muss ich da in der Hinsicht irgendwann was tun, wie auch immer. Aber ich glaube, da kommen wir heute nicht mehr zu. Also ich glaube übrigens auch, dass wir nicht absteigen.
Doch, also genau, also weil ich glaube, dass du dieses Jahr mit sehr, sehr wenigen Punkten drin bleiben kannst.
Das ist meine Hoffnung. Also wir haben natürlich, meine Hoffnung liegt auf der Rückrunde. Also dass wir da sozusagen noch mal einen Cut machen, wie immer der aussehen wird, ob irgendein personeller Wechsel, ob noch ein Stürmer kommt, was auch immer. Wir sind ja noch dran, das ist das Schöne
an der
Sache. Ne? Ja, das war ja damals anders, als wir 6 Punkte nach 17 Spielen hatten und eigentlich schon gefühlt.
Du warst eigentlich in diesem ganzen Jahr warst du kein Mal im Abstiegskampf.
Ja.
Außer nach dem Sieg in Hamburg, dann waren sie ja so ein bisschen dran. Wo ich dann aber, das klingt dann irgendwie bitter, aber ich habe das Gefühl damals gehabt, als habe der FC nicht mehr gewollt.
Hm.
Als habe man sich abgefunden und habe gesagt, oh nö, komm, dann machen wir lieber.
Du meinst, als Armin Fee übernommen hatte und dann im Prinzip schon so gesagt hat, eigentlich sind wir ja schon abgestiegen.
Also da habe ich, das weiß ich nur, weil der Kollege war in Hamburg, ich habe es zu Hause mit einem Kumpel geguckt, Und die gewinnen gegen Hamburg. Und da haben wir eigentlich gesagt, okay, Halali, wenn man sich auf die Tabelle mal jetzt so ein bisschen genauer...
Vorher in Gladbach geworden.
Das genau.
Durch die Rotte in der letzten Minute.
Ganz genau.
So. Und dann eine Woche später in Hamburg geworden. Und da genau. War ja eigentlich noch alles möglich.
So, und da habe ich gedacht, warum kommt jetzt eigentlich nicht das Halali, dass irgendwer sagt, und jetzt schnappen wir uns. Jetzt geht hier nochmal richtig die Post ab. Da kam ja gar nicht. Nee. Da kam ja gar nichts.
Nee. Also, ja, irgendwie, da ist nicht die richtige... Ja... Also ich glaube, wie gesagt, wir steigen nicht ab und hoffe natürlich auch, am besten wäre es, wenn der Trainer auch bei uns bleibt. Ja. Weil ich habe das Gefühl, das könnte wirklich was werden. Wenn man so eine Krise übersteht, dann bist du vielleicht auch irgendwann sogar daran gewachsen. Also ich würde es ihm gönnen. Aber wenn es denn nicht so ist, dann, sorry, dann ist der Markt eben so, wie er ist.
Jetzt muss man aber natürlich sagen, Typen wie wir zwei... Aus Typen wie uns sind Abstiege gemacht. Ne? Das wird schon. Und ich gönn's ihnen. Das sind alles nette Kerle und so.
Das ist schon richtig. Da bin ich wieder beim ersten und beim zweiten FC Köln. Das ist also, ah, nee. Ich habe nächste Woche noch einen Talk. Also, wer noch Lust hat, im Stadtarchiv am nächsten Dienstag, am 28.11., sind nämlich Erich Rutemöller und Harald Konopka bei mir im Stadtarchiv. Und da werden wir auch für die Thekenphilosophen, wir nehmen das für die Thekenphilosophen mit auf. Aber wer auch dabei sein möchte, kann natürlich gerne vorbeikommen. Fängt um 18 Uhr an. Ihr müsstet euch nur anmelden. Und zwar auf der Seite von der Stadt Köln. Einfach mal Erich Rutemöller und Harald Konopka Stadt Köln eingeben und dann kommt der Termin irgendwo als Link. Anders kann ich es momentan nicht erklären, weil ich diese URL nicht aussprechen kann. Wie auch immer, das nur am Rande. Weil da reden wir nämlich genau über das Thema. 75 Jahre 1. FC Köln. Wir sind ja immer noch im Jubiläumsjahr und werden natürlich auch da die Thematik noch mal vertiefen und dann kriege ich noch mal ein paar schöne Anekdoten von Zeitzeugen zu hören.
Aus großen Zeiten.
Die aber beide noch im Verein involviert sind. Der eine als Berater und der andere ja. Als Mitgliederrat. Also von daher, naja, vielleicht färbt das ja mal ein bisschen ab. Wenn wir aber einen Titel gewinnen wollen, dann müssen wir Karl-Heinz Thielen auf jeden Fall noch mal einen Vertrag. Ja,
der war an allen beteiligt. Ne?
Weil der an allen Titeln beteiligt war. Selbst am DFB Hallenmasters. Also der war wirklich an allem beteiligt. Wenn er einen Vertrag hat, egal als was, dann werden wir wieder einen Titel holen.
Ich hatte, ne? Ich hatte die große Ehre, mit Karl-Heinz Thielen zusammen das 62er-Finale anzugucken.
Ich habe das auch mal komplett gesehen, aber nicht mit ihm.
Ich hatte ihm vorher erklärt, dass ich da total Lust zu hätte und darüber was schreiben würde, wie er so drauf reagiert. Und er hat das, hey, aber warum? Weil das ist doch nur ein Fußballspiel. Ich sage, ja, nee, das ist schon, also weil sie haben ja, das ist ja die erste Meisterschaft und sie sagen, ja, ist, Herr Thien, ist schon klar, dass sie ein unvorstellbarer Held sind. Ja. Ah ja, Junge, jetzt hör mal auf. Und dann haben wir das Spiel geguckt und das Lustige war, dass er, ich habe ihn so ein bisschen überrumpelt, weil er hat gesagt, nee, wir können uns gern treffen, trinken mal einen Kaffee zusammen, essen ein Stück Kuchen. Aber so, wir können auch gerne darüber reden, wie das so war, aber das funktioniert für mich nicht. So, alles klar, dann haben wir uns tatsächlich getroffen im Café Reichert am Dom. Und ich habe das Laptop dabei gehabt, hol das Laptop raus, zack, und mach das. Sagt er, haben Sie jetzt ja das ganze Spiel auf dem Laptop drauf? Ich sage, ja, habe ich, extra für Sie. Da zeigen Sie mal, haben wir gesessen im Café Reichert, haben das Spiel geguckt. Und dann hat er Kommentare abgelassen, das war sensationell. Und ich habe teilweise mich dabei erwischt, wie ich ein Spiel angucke, das seit 60 Jahren abgepfiffen war und ich plötzlich den Monitor anschreie und sage, ist doch ein Foul, Mensch. Und, so. Und da habe ich auch gesehen, was der FC, muss man ja mal sagen, was das für eine Truppe war. Die waren ja in einer Weise überlegen. Die haben ja Jojo mit denen gespielt. Das war unvorstellbar. Und hinterher läuft bei der Siegerehrung lief einer rum und hat den allen mit einer Bürste noch den Scheitel gezogen, damit es für die Siegerfotos gut aussah. Ich sage, Herr Thielen, was ist denn das? Damals, da wurden ja nicht so viele Fotos irgendwie gemacht, gefühlt, und dann musste man sich ein bisschen straffen.
Also ich denke, da hat auch Franz Krämer die Order gegeben, macht die Jungs mal hübsch. Ne?
So, ja, wahrscheinlich. Ne? Ich meine, die Bilder sind natürlich auch legendär. Und was sah der Thielen gut aus?
Ne? Ja, Robert Redford. Ne? Wahnsinn. Also der hatte schon den Spitznamen nicht zu Unrecht.
Aber dann lief er irgendwann durchs Bild und zog eine Flappe. Ich sage, was ist denn da los? Kannst du dir nicht vorstellen, wie sauer ich war, dass ich kein Tor geschossen habe. Ne? Da hat jeder blinde Verteidiger ein Tor geschossen in dem Spiel und ich nicht.
Das meinte ich, sag, das ist ein Spot,
mein ich hab, Gott. Ich habe noch gelacht. Ich sage, ja, dann sagt er, nee, ist ernst. Ja, ist ja gut, sie sind ja schon Meister geworden. Erster Titel der Vereinskirche, kann man sich ja freuen.
Aus solchen Stoff werden aber auch Sieger gemacht, die sich ärgern im Wahnsinn. Erfolg, dass sie nicht dazu beigetragen haben. Und der hat ja, das hat er nicht müde geworden, mir zu erzählen, der hat ja dann in den Spielen zuvor, hat er getroffen, wie er wollte.
Unfassbar, ja.
Ne? Und er hat den FC überhaupt erst so richtig ins Finale geschossen, ja. Ne? Weil damals ja noch dann dieser K.O.-Wettbewerb auch war. Also es gab eine Vorrunde, glaube ich, ja. Und dann nochmal genau. Praktisch noch Halbfinale und so weiter. Also wie auch immer, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Aber der Thiel hat am meisten getroffen. Der wollte natürlich im Finale auch sich zeigen. Ja. Das lief aber nicht. Ne? An dem Tag ist da irgendwie alle haben getroffen, nur er nicht. Ne? Und ja, wenn selbst Fritz Pott trifft,
das hat ihm das Herz gebrochen.
Das war ein schönes
Super Moment. Ding, ja, ja.
Ich sag mal so, ich habe irgendwie
Herz in die Hand genommen.
Den jungen Philipp Lahm müssen. Also,
das war wirklich. Und das war toll, auch dann Fritz Potts Tor zu gucken mit Kalli Thielen 60 Jahre später. Der Thielen sitzt da und sagt: Hier, der. Der muss doch längst abspielen. Ne? Na gut, der weiß doch, dass er das nicht kann. So, dafür macht das aber ganz gut. Also, sensationell. Aber ja, Kalle, also.
Das ist ja auch der Punkt, dass diese 60er Jahre, wir haben da beim letzten Mal schon drüber gesprochen, dass diese Oberliga-West-Zeiten ja. immer gerne vergessen werden. Ne? Ja. Es wird immer so 62, 64, klar, große Erfolge. Aber die haben ja auch die Oberliga-West dominiert, ja. was ja eigentlich auch die erste Liga
das
war.
Ist, genau, das ist es, ja.
Also die Oberliga-West war mit Abstand die stärkste Liga von den vier, die es genau. gab. Und dementsprechend galt natürlich diese Meisterschaft ganz besonders als was. Haben die ja mehrfach geholt.
Da hatte Franz Krämer schon einen Punkt, zu sagen, was soll ich mich hier auf eine K.O.-Phase einlassen, wenn ich in komplette Saison die beste Mannschaft im Land war. Das wäre wirklich so, wenn man sich jetzt vorstellt, die Bayern würden dann am Ende der Saison Erster und müssten Playoff spielen gegen den Vierten in einem Halbfinale und würden womöglich unglücklich dann rausfliegen, obwohl sie nach der regulären Saison 15 Punkte Vorsprung hatten.
Man kann es wirklich so sagen, wäre der erste FC, hätte es die Bundesliga schon 10 Jahre früher gegeben, der FC wäre jetzt achtfacher Meister oder sechsfacher, was auch immer. Auf jeden Fall den Stern hätten wir.
Ja, das ist ein Skandal, dass wir den nicht haben, weil mein dreifacher Meister ist der FC. Ne?
Naja, aber ihr kriegt den Stern nicht. Also vielleicht sollten wir noch mal eine Petition.
Ich halte es für einen Skandal. Ich halte es für einen
Der DFB ist am Arsch. Das haben wir ja gelernt. Ne? Jetzt sind wir wieder in der Gegenwart. Ne?
Der DFB sollte mal die Sterne verteilen, weil dann.
Das stimmt, das ist ja die DFL.
Eben, genau. Unter dem Dach des DFB ist der FC dreimal Meister geworden.
Ja, also von daher, bitte. Also gebt uns endlich den Stern.
Ich verstehe das nicht.
Ich glaube nicht, dass wir den nochmal hier spielen können. Also, obwohl, lass uns positiv denken. Vielleicht gibt es ja mal einen dritten FC Köln, der dann wieder erfolgreich wird nach der Zäsur. Lieber Christian, ich würde dann noch am liebsten weiterreden. Jetzt haben wir schon eine Verlängerung noch dazu gepackt.
Ja, aber wir dürfen einander keine Stichworte geben.
Ja, ja, genau. So. Wenn wir einmal hier loslegen, ich sehe schon, wir müssen das noch öfter machen. Also gar kein Problem. Also das Rückspiel erfolgt sicher irgendwann. Aber für heute müssen wir dann noch langsam mal Schluss machen. Und aber ihr habt ja lange die Thekenphilosophen nicht mehr hören können. Den Gründer habe ich ja am Anfang genannt. Dementsprechend haben wir heute einfach mal zwei Thekenphilosophen-Gespräche hintereinander gemacht.
Aber wann kommt das Hektorbuch?
Das Hektorbuch kommt am 30.11. hoffentlich hier an und wird dann in den nächsten Tagen dann verteilt. Also ich kann dir gerne auch ein Exemplar dann für die KSTA-Redaktion zukommen lassen.
Ja, ist gut. Wir machen tatsächlich Richtung Weihnachten noch eine Buchbesprechungsseite.
Gut,
ja,
das würde mich natürlich jetzt gar nicht stören, wenn ich also was berichten würde, hätte ich nichts dagegen.
Ist auch nicht ganz wert.
Ja, ist auch nicht ganz unwichtig, weil der 1. FC Köln macht ja nicht mit. Also der wird das nicht aufnehmen in sein Repertoire. Offizielle Begründung war seinerzeit ja, da müsste der Hector ja sein Okay geben. Und den Jonas haben wir zwar informiert, aber er hat sich dazu nicht geäußert, sagen wir mal so. Er hat also nichts dagegen. Offensichtlich, aber da es nicht offiziell dann sozusagen begutachtet hat, hat der 1. FC Köln das erstmal nicht aufgenommen. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja so viel zustande, dass der FC dann auch sagt, ja klar, dann müssen wir das natürlich auch anbieten. Wir wehren uns nicht dagegen, lieber 1. FC Köln, kein Problem. Ja, damit sind wir, wie gesagt, für heute durch. Christian, ich danke dir. Hat riesen Spaß gemacht. Ne? Und wie gesagt, gerne Wiederholung. Und dann reden wir vielleicht darüber, dass der 1. FC Köln nicht nur die Klasse gehalten hat, sondern auch in ganz andere Dimensionen angreift. Wir glauben, wir träumen daran. Für heute ist Schluss. Christian, danke nochmal.
Vielen Dank für die Einladung. Jederzeit gern wieder.
Und bis bald, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ciao.
Das war Thekenphilosophen, der Talk. Demnächst wieder auf allen Kanälen.